3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 118. Mein Name ist Etienne Gade und ich habe die Ehre, heute Jochen Dominikus und Georg Zahl begrüßen zu dürfen. Hallo Jochen Dominikus, hallo Georg Zahl.
Hallo.
Ausnahmsweise heute, ne?
Ausnahmsweise,
in dieser Besetzung.
In dieser Besetzung Jochen Dominikus. Georg Zahl, Jochen Dominikus, den ich per Webcam sehe. Georg aus gutem Grund hat die Webcam aus. Und ich frage mich.
Wieso?
Gerade,
ich bin der geilste von euch, also rein optisch, finde ich.
Fix or it didn't happen, Georg.
Ich habe noch nicht mal ein Bild von meiner Spaghetti Bolo gemacht, die ich diese Woche. War das diese? Nee, es war letzte Woche. Die ich letzte Woche gezaubert habe. Nee, es war diese Woche doch.
Womit wir schon zur ersten unglaublichen Geschichte in diesem unglaublich lustigen Podcast kommen. Georgs Spaghetti Bolognese Geschichte. Bitte, Georg!
Das ist keine Geschichte. Ich habe einfach nur festgestellt, also ich war auf der Suche nach einem brauchbaren Rezept für Spaghetti Bolognese.
Wow.
Und irgendwie, ja, sei doch mal, du hast in unserem,
du hältst besser die Fresse,
Gruppe
Eddie,
nach dem Rezept für Rührei gefragt, Etienne. Du bist mal komplett raus.
Das, nach dem Rezept? Habe ich wirklich nach dem Rezept oder
ja,
nach der Art und Weise, wie man es zubereitet, gefragt?
Das ist doch ein Rezept.
Ja, na, okay.
Und ich war bisher mit den Spaghetti Bolo, die ich gemacht habe, nie so ganz zufrieden, aber diese Woche habe ich welche gefunden, mit denen ich mich begraben lassen werde und von daher ist auch dieses Rätsel oder diese Aufgabenstellung ist gelöst. Ich habe jetzt ein Rezept für Spaghetti Bolognese
halt,
nach Art. Ja, ist ja nichts,
aber
da kommt ja nichts Besonderes rein, da kommt so ein bisschen hier so passierte Tomaten rein, dann ich habe so eine Tube Tomatenmark in die Soße getan, natürlich Hackfleisch braucht man, 500 Gramm gemischt. Ein paar Zwiebeln und als Gewürze schlage ich vor. Salz, Pfeffer, was habe ich noch genommen? Oregano, Basilikum, ein bisschen Paprika und zwei geraspelte Möhren. Aber ich habe eine Bolognese-Sahnesoße gemacht. Das war der experimentelle Teil, weil ich mir dachte, schmeckt das oder schmeckt das nicht? Ich mag Sahnesoße sehr gerne, aber es mag ja nicht jeder zu Tomaten-Dings, ne? So eine Sahnesoße. Ich hingegen war völlig glücklich und jetzt ist nichts mehr davon da. Ich bin ein Stück weit traurig. Ich hoffe, ich kann das so reproduzieren beim nächsten Mal.
Ich verstehe nicht, warum die Leute immer diesen Möhrenfehler machen in den Bolognesen.
Der Möhrenfehler?
Ich höre immer,
noch nie gehört.
Immer Leute, die Möhren in die Bolognese raspeln oder reinwerfen.
Warum ist das ein Fehler?
Es ist ja Geschmackssache. Ich möchte es nicht als Fehler sagen, aber wer das isst, hat eine totale Meise. Das braucht man nicht, weil es einfach scheiße schmeckt. Da gehört übrigens auch kein Mais rein. Und mein Tipp für eine super Bolognese, erstmal nicht halb-halb, sondern nur Rindfleisch nehmen, ja. Und das ganz kross braten. Ja, ganz kross muss das sein.
Ah ja, ich habe noch Bacon reingetan. Baconwürfel.
Oh, das kann man auch machen, ja.
Ja.
Wow. Ihr klingt wie so. Ihr würdet gerne irgendwie krasse Köche sein, aber ihr redet über eine Bolo.
Naja, aber also
das ist man kann die erste Mahlzeit, die man lernt.
Man kann nicht viel Etienne.
Ich kann auch eine
man
Bolo.
Man kann nicht viel falsch machen mit Bolo. Also es ist so wie mit Pizza. Selbst eine schlechte Pizza ist verhältnismäßig noch ein gutes Essen. Aber man kann ja trotzdem Dinge richtig machen, sodass es dann von ja, okay, zu lecker.
Mhm. So ein bisschen Nudeln aufkochen oder Tomatenketchup drüber, das kriegt ja wohl jeder noch hin.
Aber dann mach mal Nudeln mit Tomatenketchup und sag mir, dass das genauso gut schmeckt wie eine gute Bolognese-Soße.
Ich rufe jetzt hier und jetzt einen Koch an, der uns sagt, wie eine gute Bolognese funktioniert. Mein Tipp ist tatsächlich, es muss in diese Soße, da müssen ganze Tomaten rein und die muss 2, 3, 4 Stunden so vor sich hin köcheln, dass die so weich werden.
Wer hat die Zeit?
Ach, eine gute Hausfrau hat doch alle, wenn die Kinder versorgt sind.
Oh Gott.
Der
bisschen,
das
nee,
Bad
Jochen,
geputzt.
Jetzt dürfen wir die Folge direkt wieder runternehmen.
Mein Gott, Jochen, geblockt. Ey, wirklich, komm mal raus vor die Tür.
Was denn, ich bezeichne mich auch als Hausfrau, als gute Hausfrau.
Ja, genau.
Was heißt, geh mal vor die Tür? Man
erst
lässt
trittst du deinen Hund, jetzt trittst du
die Hausfrau.
Einfach generell Frauen.
Aber Leute, es ist doch nicht so schwer, ein auf einem Ofen, auf einer, wie heißt das, auf einer Herdplatte etwas köcheln zu lassen.
Leck mich am Arsch, was bist du für ein Koch? Wie heißt dieses Gerät, auf das man die Töpfe stellt?
Normalerweise, ich habe eigentlich jetzt gedacht, dass das die erste Folge ist, wo Georg und ich gegen jemand anderen sind und jetzt drehst du den Spieß wieder um.
Das finde ich gegen jemand anderen, wer könnte das dann sein?
Also, mein Geheimtipp noch, in diese, wäre es gerne.
Jochen, es hilft halt unglaublich, wenn du nicht mit so Sätzen aus dem Jahr 1952 kommst, wie die Hausfrau hat doch Zeit.
Oh Mann, ey, das köchelt doch vor sich hin, das ist schnell gemacht und zack, zacki, 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 zack. Das macht man neben dem Abwasch und dem Putzen und dem Versorgen, den Schularbeiten. Das geht ganz schnell.
Mhm. Vier Stunden am Bolo, ey.
Das macht genau.
Doch gar keinen Sinn. Jetzt mal ernsthaft, die Bolo ist doch deshalb so toll, weil sie schnell zubereitet ist und nicht, weil man irgendwo noch vier Stunden, das würde ja bedeuten, ich muss meinen Hunger vier Stunden vorher antizipieren.
Ja, das ist ja noch schlimmer, als die Sachen über Nacht vorbereiten zu müssen.
Naja, das ist ja in der Hinsicht keine Vorbereitung, sondern einfach nur, das steht man halt ein bisschen früher auf.
Wie viel Uhr machst du deine Bolo, wenn du früher aufstehst?
Und lässt es halt länger köcheln. Ihr sagt ja jetzt auch nicht, ich esse kein Hühnchen mehr, weil das zwei Stunden im Ofen ziehen muss. Und jetzt, oh, wie, Hühnchen zwei Stunden im Ofen? Ja, das kann man machen.
Ich habe noch nie Hühnchen gemacht, dass ich zwei Stunden im Ofen habe.
Das habe ich mir schon gedacht. Ihr seid alles Kochbanausen. Kommt mal in meine Kochschule.
Jetzt aber mal was viel Kontroverseres, Leute.
Noch kontroverser.
Wir waren jetzt gerade beim Essen. Jetzt müssen wir auch zu dem Teil kommen, wo man das Essen wieder los wird, ja?
Nein, nein.
Doch. Jetzt hört mal zu. Das habe ich gelesen und ich glaube, das muss so eine Kampagne sein, um Unruhe in die Gesellschaft zu bringen und weiß ich nicht, so einen Bürgerkrieg auszulösen, fürchte ich. Hört mal zu. Das habe ich auf Reddit gefunden. Und zwar die Hälfte der Menschen wischen, ne, also sich den Hintern ab, im Sitzen, die andere Hälfte im Stehen.
Hä?
Und die jeweiligen Gruppen wissen nichts über die andere. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht, das kennt ihr Leute, die. Also ich meine, das wisst ihr natürlich nicht, aber im Stehen?
Also ich weiß das schon, weil ich das generell frage ich die Menschen. Ja. Ich bin einfach ein offener Typ, der gerne mit Menschen über solche Sachen redet. Es ist physikalisch unmöglich, im Stehen sich den Arsch abzuwischen, weil dann die Pobacken zusammenkneifen und du dann ja gar nicht mehr dahin kommst, wo du hinkommst.
Warte mal, ich stehe gerade. Jetzt habe ich meine Hände am... Das geht, also theoretisch geht das schon, ne?
Naja, aber also.
Und das machen Menschen. Ich habe mir diese.
Beweise.
Ich habe diesen Thread verfolgt und dachte mir, da kann es jetzt nur eine Art von Antwort geben, nämlich genau die du genannt hast. Das macht doch niemand im Stehen. Aber tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das russische Agitatoren waren, gab es massig Leute, die geschrieben haben, dass sie das im Stehen machen. Vielleicht ist das auch so ein kulturelles Ding und das existiert in Europa nicht.
What? Ey. Das ist doch, also es gibt ja auch angeblich Leute, die knüllen das Papier zusammen.
Habe ich als Kind gemacht.
Ja, weil man da keine Zeit hat als Kind. Ja,
weil man als Kind auch grobmotorisch ist.
Ja, aber das macht man auch nicht mehr, dieses Zusammenknüllen. Das kennt man nur so aus so Filmen noch.
In welche Unmengen an Papierverbrauch man hat, wenn man knüllt?
Leute, sag mal, ich jetzt mal eine ganz ernste Frage. Seid ihr eigentlich irre? Ich meine, wir waren gerade bei Bolognese. Ich habe jetzt ein ganz...
Ja.
Es ist doch total...
Wir sind natürlich im Lauf der Dinge durchgegangen. Man isst etwas, man verdaut etwas, man wird es wieder los.
Ach so, okay, ja, jetzt wird's klar, die Brücke. Okay, ich bin noch nicht so weit, dass ich mich darauf einlassen kann. Aber redet mal weiter, ich höre mal zu, vielleicht kann ich was dazu beitragen.
Man verdaut
beitragen
das auch für länger als vier Stunden. Das lässt man quasi köcheln. Okay. Im Magen- und Darmtrakt.
Okay.
Naja. Leute, wir sind in dem letzten Drittel der Pandemie, wie es scheint. Um mich herum werden Leute geimpft. Wie ist es bei euch? Du bist ja schon geimpft, Georg.
Einmal, ja, bald das zweite Mal, genau.
Du müsstest eigentlich genug Kriterien erfüllen, um auch einen frühen Impfstoff zu kriegen.
Ich habe mich auf eine Liste setzen lassen.
Alt, weiß, misogyn.
Mit dem Hinweis, passen Sie auf beim Herrn Gade, der sitzt, hat sich bestimmt auch auf die Liste setzen lassen und da kontrollieren Sie besser nochmal sein Alter. Hat er bestimmt falsch angegeben, habe ich geschrieben. Also ich möchte vor dir geimpft werden. Das ist mein Ziel.
Ja,
das
ja, aber es ist wirklich so, ne? Die Leute um einen rum. Ich habe jetzt hier am Wochenende, habe ich hier wie immer UFC geguckt, war vor vollem Haus. Ich glaube, die Wrestling hier, WWE oder WWF. WWE, glaube ich, hatte auch ein Event vor 20.000 Zuschauern. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt alle Superspreader sind oder wie das da genau abging, aber es scheint sich so ein bisschen was zu tun. Mhm. So Richtung Normalität oder billig.
Haben die Amis nicht sowieso eine relativ hohe Quote mittlerweile erreicht in Sachen Impfung, also Impfdosen?
50% sind, glaube ich, schon geimpft. Ne? Ja.
Bei denen ist das mittlerweile auch freigegeben, komplett freiwillig. Und ich glaube, da könnte sogar noch viel mehr gehen, wenn die Bock hätten. Aber es hat, glaube ich, nicht einfach nicht jeder Bock. Sind natürlich auch viele verunsichert.
Ich meine, was meinst du, ist doch überall freiwillig oder sehe ich das gerade falsch? Habe ich da einen Denkfehler?
Nee, also es ist frei verfügbar. Es gibt keine Priorisierung mehr, meine ich. Also
ja.
Nicht, dass es jetzt erst ab 60 oder ab 50 ist, sondern es kann theoretisch kann ja auch ein 16-Jähriger sich jetzt impfen lassen. Und ich glaube, es machen aber halt nicht alle. Deshalb tobt da ja so ein bisschen auch jetzt so ein ideologischer Kampf. Soll man das machen, soll man es nicht machen? Und bei uns ist es jetzt, glaube ich, auch bald soweit. Ne? Also ich habe nur gelesen, Jens Spahn will die Impfpriorisierung aufheben, was dann ja bedeutet, dass alle dürfen. Ja, mal gucken, ne?
Noch 4-5 Wochen, aber unter der Voraussetzung, dass es genug Impfstoff gibt, glaube ich. Ne? Das war der kleine Nebensatz da.
Also ja gut, wenn kein Impfstoff da ist, kannst du auch nicht impfen.
Ja, genau.
Also ja, aber der meint dann vermutlich, dass die Priorisierung dann nicht aufgehoben werden kann, wenn nicht genügend Impfstoff
genau.
da ist.
So.
Ja, mal gucken. Also ich bin ready für Impfe, sage ich ganz ehrlich, aber auch ganz eigennützig, damit ich in Sommerurlaub kann. Das ist alles. Und die Frage ist natürlich, wie tödlich ist die Impfe?
Also kommst du noch zurück, meinst du, aus deinem
aber Sommerurlaub? Aber ich bin da ja mittlerweile...
Nee, es geht um die Impfung jetzt.
Um die Impfung, ja. Also ich bin da mittlerweile, bin ich sehr... mir geht es um kurzfristige Ziele. Wenn ich den Sommerurlaub habe, dann mache ich mir Gedanken,
wie es danach weitergeht. Ach so, du meinst, wenn das langfristig einen aus den Socken haut, dann...
Ja, aber egal, einen Sommerurlaub habe ich dann schon mal.
Das ist gut. Also, das ist eine gute Einstellung.
Ich rechne nur noch in Sommerurlauben jetzt und insofern... Ich hab sogar gehört, es ist, ich glaube, hier Karl Lauterbach hat das gepostet auf Twitter, dass es sogar wohl am besten ist, vermutlich, wenn man zwei verschiedene Impfstoffe, also erst Astra und dann BioNTech, dann hast du die geile Impfmischung und dann geht's ab.
Ja, aber dann was, wenn die Mischung gefährlich ist und dann explodiert zum Beispiel?
Ja, aber wäre das nicht auch irgendwie geil? Ich meine, es gibt so viele Scheißtode.
Wenn du dann so Spider-Man wirst, dadurch, dass du beides zusammenbekommst. Oder dir drei Klöten wachsen.
Ich meine, man muss auch mal so sehen, es wird immer über die Nebenwirkungen geredet, aber nicht jede Nebenwirkung ist ja schlecht.
Ja,
es gibt ja zum Beispiel, könnte es ja zum Beispiel sein, dass die Nebenwirkung ist.
Hatten wir das nicht schon mal?
Oder sowas.
Vernunft? Sein, ja. Nebenwirkung ja. Vernunft?
Ja, das wäre doch ganz gut für dich.
Gib her das Zeug.
Ja. Oder Tierliebe.
Ja.
Sowas.
Du wirst dann total, das entwickelt dann so Pheromone und dann kommt dein Hund an und liebt dich plötzlich. So wie das
oder,
Kissen,
was oder er neulich Jochen, gefickt stell hat. Vor, Jochen, du entwickelst eine Bio-Unverträglichkeit.
Oh, das wäre gut. Aber ich habe jetzt angefangen zu laufen. Nur mal so. Ich war schon zweimal laufen. Mal gucken, ob ich es morgen, oder eigentlich wollte ich heute, ich habe es auf morgen verschoben, ob ich es dann schaffe. Aber wo du ja beim Thema Hund sind.
Ich laufe zweimal die Woche. Ich habe nur die letzten 152 Einheiten verpasst.
Ich muss mal, jetzt wo Eddie das reingeschmissen hat mit dem Hund. Eddie, du kannst auch weg.
Doch. Ich habe gesagt, tierlieb.
Richtig. Du meintest Hund. Georg, unter
ja,
uns.
Ja, mein
unter
Tipp ist immer noch, Jochen, such dir einen Hund, der so ähnlich aussieht und der dich mag.
Unter uns Hundefreunden.
Ja.
Also,
ich möchte halt so ungern mit dir in einen Topf geworfen werden.
Wir haben ja einen Rüden.
Ja.
Und auch einen IKEA-Hund. Und ich habe euch ja schon mal gezeigt.
Du hast uns ein Video geschickt, wie der Hund. Ne, das müssen wir jetzt nicht irgendwie.
Genau, der Hund hat, also der übt ja fleißig für die Zukunft.
Den IKEA-Hund zu ficken.
Ja. Und jetzt hatte, das muss man einfach wirklich, der hatte jetzt zum ersten Mal eine Erektion, der Hund, und war völlig außer sich und der Arme war total, der war total perplex, was denn da unten passiert, und ich glaube auch, der IKEA-Hund hat's abbekommen.
Und du hast das gefilmt.
Moment, hatte der zum ersten Mal eine Erektion oder hat er zum
ein
ersten
Samenerguss,
Mal ejakuliert?
Ein Samenerguss mit Erektion hatte er zum ersten Mal.
Er hatte
Mal.
Direkt bei seinem ersten Ständer einen Samenerguss?
Sagen wir es mal so, es war der erste, den ich beobachtet habe, weil er vor uns stand. Und es musste einer der ersten gewesen sein, weil er wusste nicht, was passiert ist. Und er war wie so ein erschrockenes kleines Kind, was vor dir steht und sagt, was habe ich gerade gemacht? Der hat mir so leid getan.
Diese Analogie ist gerade in dem Zusammenhang sowas von schlecht.
Ja, aber das war, und deshalb wollte ich fragen, Georg, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das normal oder muss ich zum Tierarzt? Der Hund, ne? Muss ich zum Tierarzt damit gehen?
Ja, wir würden gerne schon noch mehr über deine Erfahrungen reden.
Du hast zwischen den Zeilen ja einiges gehört. So, was sagst du denn, Georg?
Wir haben ein Weibchen.
Och Gott, das ist ja schade.
Ja.
Kannst du mir nicht helfen?
Nee. Abgesehen davon ist die auch, also die ist auch kastriert mittlerweile. Okay, dann
geht aber Moment, können Hündinnen keinen Orgasmus kriegen? Ich meine, das wird jetzt Jochen wahrscheinlich sowieso überraschen, dass Frauen einen Orgasmus kriegen können. Aber wie ist das bei Hunden?
Ich habe keine Ahnung. Haben wir da vielleicht Hunde-Erotik-Berater, die uns zuhören,
ja,
die uns darüber detailliert Auskunft geben können?
Ich glaube, das geben wir mal in die große Runde, die weiß nämlich sehr, sehr viel. Wir haben ja auch viele Zuschriften hintergekriegt und die uns erklärt haben, wie die Bundeswehr funktioniert und
welche, zum Thema Handgranaten.
Welche Ränge es gibt und wie man
Handgranaten richtig schmeißt. Gut, dass du sagst, da werde ich ein bisschen was vorlesen. Heute haben wirklich viele geschrieben, auch zu den Rängen und so weiter.
Ja,
Wahnsinn. Handgranaten und Panzerfaust schießen und so. Da habe ich auch Feedback bekommen. Das ist wirklich schön. Also wir haben halt unseren Hund kastrieren lassen, weil es das Risiko senkt, dass der Hund an Brustkrebs erkrankt. Und weil die erste, also Holly hatte das, ist daran erkrankt und deswegen wollten wir halt bei Poppy das Risiko mindern. Mhm. Und dann ist die irgendwie nach der ersten oder zweiten Läufigkeit, glaube ich, lässt man das dann machen. Und dann haben wir diesen Eingriff gemacht und seitdem ist das alles gut.
Aber ist das so schlimm, dass der Hund jetzt da seine ersten...
Nee, überhaupt nicht. Ich finde das ja fantastisch für ihn, ne? Also.
Ja, du möchtest natürlich nicht, dass der Hund die ganze Zeit rumrennt und irgendwelche Menschen anspringt, ans Bein springt und da rammelt. Das willst du ja nach Möglichkeit nicht unbedingt haben.
Aber wie ist das denn beim Hund? Ist das nicht erstmal so, dass der, wenn der dann da das Kuscheltier durchgenommen hat, dass er dann erstmal eine rauchen will und seine Ruhe haben? Oder wie ist das? Wie muss man sich das beim Hund vorstellen?
Also ich hatte das erstmal das Gefühl, dass er sich ganz schön geschämt hat und erstmal nicht wusste, was da los war. Er guckte so an sich runter oder nach hinten und konnte.
Haben Hunde ein Schamgefühl?
Nein.
Das nicht. Ist doch Quatsch.
Wisst ihr es?
Ja.
Ich glaube, grundsätzlich werden Tiere in ihrer Emotionalität unterschätzt.
Aber sie schämen sich halt nicht. Also warum denn?
Naja.
Wofür vor allen Dingen?
Okay, dann war er nur verwundert. Vielleicht hat er sich nicht geschämt. Ja, er hat sich nicht geschämt, er war nur verwundert. Große Augen gehabt und lief immer im Kreis und guckte. Gut, lassen wir dieses Thema. Das ist, finde ich ja auch, ich habe ja sowieso... Ich finde das ja auch gerade für den Hund, obwohl das eigentlich komisch klingt, wenn man darüber redet, schon eigentlich doof, ne? Also ich hatte mir auch überlegt, postet man so ein Video, dann habe ich gedacht,
Rechte des Hundes verletzt.
Genau. Ich habe gedacht, das kann man eigentlich nicht machen, der arme Kerl, aber das ist eigentlich auch Quatsch, ne?
Das ist richtig.
Ja. Gut. Was habe ich?
Ich suche gerade diesen Text, ich habe da so einen sehr fundierten Text zum Thema Handgranaten gefunden. Warte mal, was ist das hier? Ah ja, hier, pass auf.
Du kannst dich ein bisschen lauter drehen, Eddie, sogar tatsächlich?
Oder? Ich gehe noch mal ein bisschen näher dran. Noch ein bisschen lauter?
Nee, ist gut so, ja.
Okay. Hier ist ein aktiver Feldwebeldienstgrad der Bundeswehr zum Thema Handgranaten. Der höchste Dienstgrad ist General, also in Klammern Herr. Also nicht Herr von Herr und Frau, sondern vom Herr, also von dem Herr. Darunter der Generalleutnant, Leutnant. Der Admiral ist das Pendant der Marine, also gleich hoch, nur halt eine andere Teilstreitkraft. Mannschaften sind die niedrigsten Soldaten und der höchste Dienstgrad der Mannschaften ist derzeit noch Oberstabsgefreiter, bald Stabskorporal. Handgranaten gibt es noch, werden auch ausgebildet und dürfen nur unter strengen Auflagen innerhalb der Landesverteidigung genutzt werden. Also wenn in Deutschland nochmal Stellungskrieg wäre. Die Auflagen sind es, gemäß dem humanitären Völkerrecht, diese Splitterhandgranaten nicht gegen Personen einzusetzen, sondern nur zum Einsatz in Bunkern und Fahrzeugen des Feindes. Im Gegensatz zu Personenabwehrmine, die wegen Menschenunwürdigkeit verboten wurde, da sie nur Abrisswunden verursacht und keine Kampfunfähigkeit. In der Ausbildung muss vor jeder geworfenen Gefechtshandgranate mit einer Übungsgranate geübt werden. Dabei muss ein Offizier oder sehr erfahrener Zugführer neben dem Schützen stehen, der jetzt trocken sowohl den Wurf übt, als auch den Ablauf, wenn der Schütze die Granate in eigener Stellung fallen lässt. In diesem Fall muss die Aufsicht den Soldaten über die eigene Deckung tackeln und jenseits der Deckung bis zur Detonation auf dem Boden halten. Aus Erfahrung ist der Schütze so perplex, wenn etwas schief geht, dass sie selbst nicht mehr reagieren können. Liebe Grüße, Alex. Alex schreibt das hier.
Oh, Moment, ganz kurz. Wer tackelt wen, wenn was genau passiert? Die Aufsicht tackelt den Werfer, wenn was passiert?
Wenn du die in eigener Stellung fallen lässt.
Okay, aber was hat man denn dann gewonnen?
Naja, es geht einfach wohl darum, dass wenn du die, so verstehe ich das, wenn du die Handgranate aus Versehen irgendwie fallen lässt, bist du so perplex, dass du nicht mehr handlungsfähig bist und deshalb muss jemand anders dich quasi sacken, ja, und in Sicherheit bringen, einigermaßen.
Ich also verstehe, die, aber die immer üben
sozusagen den Fumble.
Ja, aber dann liegt die Handgranate immer noch vor deinen Füßen und du bist getackelt.
Ja.
Welchen Vorteil hast du davon?
Dass du vielleicht weniger zerfetzt wirst.
Ach so, ja.
Okay. Ist Handgranate nicht eigentlich grundsätzlich eine dumme Erfindung?
Naja, ich finde, es ist eher eine dumme Erfindung, eine Handgranate zu erfinden und dann zu sagen, wir wollen sie aber nicht benutzen, weil die so gemein ist.
Wir dürfen die nicht gegen Menschen einsetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Q-Tips. Das steht ja auch immer nicht in den Gehörgang einführen, macht trotzdem jeder.
Ja.
Deswegen glaube ich, ist bei Handgranaten auch so.
Ja, aber das ist auch ein Widerspruch zu sagen, ja, das ist halt irgendwie eine gemeine Waffe, deshalb benutzen wir die nur in Bunkern, wo keiner mehr raus kann.
Und Panzer.
Also das ist natürlich so bei Kriegswerkzeug, das ist eh bei Krieg immer so, ich finde das eh immer komisch so, dass es so Regeln gibt. Findet ihr das nicht auch komisch, dass so einerseits,
ja,
wir schießen auf uns.
Aber ohne Kratzen.
Genau, und wir haben übrigens noch geilere Waffen. Wir schießen einfach von 2000 Meter Höhe, sodass ihr gar nicht drankommt. Aber es gibt trotzdem ein paar Spielregeln, Leute. No touching of the face and hair.
Ja.
Es ist so ein bisschen widersprüchlich manchmal. Wir haben Handgranaten, aber ey, das ist echt gemein, weil die reißen einem nur die Eingeweide raus. Die töten nicht direkt. Deshalb lass uns die mal nicht benutzen. Also es sei denn, es wird wirklich brenzlig, aber...
Etienne, ich habe deinen Tipp befolgt mit LOL, mit der Serie, die du empfohlen hast.
Last One Laughing auf Amazon.
Genau, und ich habe irgendwie erstmal gesucht, finde ich das irgendwo im Original? Also ich habe da eine australische Version noch gefunden. Mhm. Irgendwer meinte, die wäre im Original aus Japan, aber keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Und ich habe jedenfalls auch die deutsche gesehen und die ist, glaube ich, gerade die erste Staffel zu Ende, ne? Letzte Woche, glaube ich, zu Ende gegangen.
Ja, und hast du geguckt komplett?
Ich habe es komplett geguckt.
Und?
Und genau das, was ihr meintet, als ich sagte, wenn man so Komiker ist, könnte man doch auch so im Stream quasi sein eigenes Programm vorführen. Und ihr sagte, naja, aber dann fehlt ja das Publikum. Genau das ist mir da irgendwie auch aufgefallen. Du guckst das und weil die Leute ja bemüht sind, nicht zu lachen, siehst du jemanden, der eine echt witzige Nummer macht und kannst selber nicht so richtig lachen an manchen Stellen, weil kein anderer darauf reagiert. Weil alle anderen ernste Gesichter machen. Manchmal muss man halt so ein bisschen schmunzeln, wenn du halt siehst, wie denen quasi die Tränen in den Augen stehen beim Versuch nicht zu lachen. Aber an manchen Stellen tut einem derjenige regelrecht leid, der gerade irgendwie so sein Bestes gibt. Und keinen hat, der darauf reagiert. Und mich würde mal interessieren, wie das so bei dem Rest der Leute ankommt. Mir hat die Serie insgesamt viel Spaß gemacht, aber an manchen Stellen irgendwie hat man das Gefühl, dass das eigentlich fast schon ein kontraproduktives Konzept ist, Leute zu zwingen, nicht zu lachen.
Ja, die haben ja deshalb immer Bulli reingeschnitten.
Ja, genau,
wie er sich halt gelacht hat. Deshalb fand ich die Idee auch gut, dass die rausgeflogen sind, sitzen dann quasi neben Bulli und dürfen dann auch lachen. Und dann hast du ja so ein bisschen das Publikum. Da fand ich es eher oft ein bisschen irritierend, weil Bulli sich dann teilweise über Sachen kaputt gelacht hat, so mit Tränen in den Augen.
Die nicht so ultra witzig waren.
Genau,
ne?
Wo ich dann das Gefühl hatte, ist das jetzt vielleicht einfach nur ein Schnittbild? Haben die das aus einer anderen Situation da reingeschnitten oder lacht er jetzt wirklich einfach nur über den Gesichtsausdruck von Mirko Nonchef oder so? Und jetzt haben die auch gerade für die zweite Staffel schon den Cast bekannt gegeben. Da ist die, ein Teil davon ist wieder dabei. Also ich glaube, Kurt Krömer ist wieder dabei. Max Gierhals ist wieder dabei. Und dann ist da Larissa Ries dabei zum Beispiel, die ich ja auch persönlich kenne, die auch schon oft bei uns bei Rocket Beans war. Tommy Schmidt, der ja momentan sowieso Hype Number One ist und gefühlt überall ist. Und dann noch Klaas-Häufer Umlauf. Und da frage ich mich, weil so Leute wie Larissa Ries, Tommy Schmidt und Klaas, die sind ja alle super, aber die sind halt keine klassischen Comedians. Mhm. Und da frage ich mich, wie werden die dann versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen, wenn du jetzt nicht so wie Teddy oder Max Giermann oder wie die alle heißen, in irgendwelche Rollen schlüpfen kannst, sondern einfach im Prinzip die, ja, ich sag mal, ist eher so die allgemeine Schlagfertigkeit ist, die dich auszeichnet oder so. Weißt du, was ich meine? Also wo...
Ja, Sträter ja auch nicht zum Beispiel.
Genau, Sträter hat dann versucht, so ein bisschen vorzulesen, seine Poetry Slams, aber das hat auch nur so bedingt funktioniert. Ja,
ich kann also mir
da,
halt
da sind so Leute wie Teddy, der halt in irgendwelche total albernen Kostüme schlüpft oder Rollen und halt so einfach albernen Scheiß macht. Das macht halt total Sinn. Aber jetzt, sag ich mal, schlagfertige Persönlichkeiten, die über klassischen Wortwitz oder sowas kommen, weiß ich gar nicht, wie das da sich macht. Aber ich bin gespannt.
Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass wenn das vor Studiopublikum laufen würde, glaube ich, dann wäre das ein noch krasseres, noch unterhaltsameres Format. Aber ich glaube nicht, dass die Leute dann überhaupt mehrere Stunden durchhalten würden. Denn wenn ein Publikum anfängt zu lachen, dann kannst du ja, also irgendwen haut es dann immer sofort raus. Also dann wäre es vermutlich auch in die andere Richtung kontraproduktiv, dass das Spiel nicht mehr funktionieren würde.
Das ist
ein
bisschen Brandbeschleuniger, das Publikum.
Ja, aber es ist halt teilweise so unglaublich ansteckend. Ich weiß, es gibt so ein Subreddit, wo Contagious Laughter heißt das, wo es halt um ansteckende Lachen geht, wo du nur ein Video siehst von einer Person, die lacht, und alleine dadurch mitlachen musst, obwohl du keine Ahnung hast, worum es geht. Und wenn das für ein komplettes Publikum gelten würde, glaube ich, dann wäre das Spiel nach einer halben Stunde zu Ende.
Ich habe es nicht gesehen, aber natürlich viele Trailer gesehen. Und durch eure Erzählung weiß ich ja, wie es abläuft. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kann ich denn es schaffen, wenn ich da drin bin? Und ich muss unbedingt lachen, dass ich nicht lache. Also ein Lachen zu unterdrücken, stelle ich mir so unglaublich schwer vor. Also was machen die? Wie geht das im Kopf?
Die essen sehr viel, die trinken sehr viel, also versuchen sich natürlich einfach abzulenken. Aber es gibt ja dann immer diese Show-Acts sozusagen, die du auch selber machen kannst, wo sich dann alle wirklich hinsetzen, auf die Bühne gucken oder auf den Vorhang oder was auch immer. Und dann kannst du da halt performen und dann musst du da ja auch gucken. Weil sonst wäre es ja einfach, wenn du einfach dich in die Ecke stellst, 6 Stunden lang die Wand anguckst. Also die Schwierigkeit ist natürlich schon irgendwie einigermaßen normal, an allem teilzuhaben und nicht dabei zu lachen.
Ja, manche haben auch geschrien zwischendurch, also einfach irgendwie rumgebrüllt und um zu vermeiden zu lachen, aber die waren auch relativ kleinlich, ne? Also im Prinzip so Mundwinkel zucken, das hat schon fast immer ausgereicht, um dafür halt einen
so ein Strike
zu bekommen.
Ich bin hier gerade im Netz, das steht drin, wie man lachen und man soll sich kneifen unter anderem. Also kneifen.
Ja, ich glaube, das haben die teilweise auch gemacht, sich auf den Schenkel zu hauen oder vermutlich oder sich ritzen. Kneifen.
Der leichte Schmerz lenkt dich vom Drang ab, lachen zu wollen. Oder zähle von 100 rückwärts.
Schwerer Schmerz auch übrigens.
Ja.
Alter. Leichter Schmerz. Aber klar, also das Lustige ist eigentlich das Antizipieren des Lachens. Also wenn du siehst, wie die Leute kämpfen.
Das ist aber auch total erlösend, wenn dann einer mal lacht, weil der Rest dann auch für ein paar Minuten zumindest irgendwie aus seiner Rolle fallen darf und dann,
Und der ist dann raus. Wer lacht, verliert und ist raus.
Du darfst zweimal mit Lachen erwischt werden und dann fliegst du raus.
Und man darf auch nicht sein T-Shirt rüberziehen und dann, also, oder gibt's da Regeln?
Also du darfst verstecken das Lachen. Okay. Nein, du darfst nicht lachen. Ja. Du darfst halt einfach nicht lachen.
Okay.
In der australischen Variante war das sogar so, dass die Leute abgemahnt haben wegen Passivität quasi. Also wenn jemand selbst irgendwie immer nur am Rand gestanden hat und nur ein bisschen Cola geschlürft oder so, dann bekam er dann irgendwann eine gelbe Karte, weil natürlich du damit relativ leicht, wenn du dich mit keinem unterhältst und mit keinem interagierst, dann ist es natürlich für dich leichter, nicht zu lachen. Ja. Aber ja, es war auf jeden Fall ein interessantes Format. Ich bin mal gespannt. Also, weil eigentlich ist sowas ja relativ schnell produziert. Ne? Das ist in einem Tag gedreht worden.
Total, ja.
Und bin mal gespannt, wie regelmäßig davon neue Staffeln kommen und
ich hätte, wie das so also die läuft. Zweite ist jetzt schon angekündigt. Ich weiß gar nicht, wann die kommt, aber theoretisch kann das ja, wie gesagt, sehr schnell produziert werden und dann auch released werden. Aber also ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Kritikpunkte. Zum einen mag ich dieses übertriebene Bulli-Lachen, was da reingeschnitten ist. Das hat mich eher, das fand ich immer so mit dem Holzhammer, guck mal, jetzt ist es lustig, das fand ich nicht so gut. Dann auch, dass nur 2 Folgen pro Woche released wurden, ist auch, finde ich, bei dem Format eigentlich Quatsch. Da kannst du ruhig einfach alle releasen, lass die Leute halt so viel gucken, wie sie wollen. Also das ist jetzt ein Format, wo ich jetzt nicht unbedingt einen Cliffhanger brauche oder so. Mhm. Und dann die Show-Acts, die jetzt nicht von den Leuten selber kamen. Also da waren ja dann irgendwelche Pantomimen oder Heino ist ja aufgetreten und so. Da finde ich, müsste man sich noch eine klarere Linie überlegen, was will man da? Will man da jetzt, will man es ironisch, will man es albern, will man da wirklich was Lustiges oder so? Also da waren teilweise, war das ein bisschen unangenehm, wenn dann da irgendwie Heino steht und singt 5 Minuten lang ein Lied, dann ist der Gag halt schon nach 10 Sekunden, war der halt, und du weißt, wenn du in den ersten 10 Sekunden nicht lachst, weil Heino singt, wirst du wahrscheinlich auch in den nächsten 30 Sekunden nicht lachen, dann singt er aber sein Lied noch da irgendwie 5 Minuten zu Ende oder so. Ja, ist irgendwie...
Also ich fand diese Idee, völlig verschiedene Sachen zu nehmen, insofern gar nicht mehr schlecht, weil, glaube ich, jeder so einen anderen Trigger hat, von was ihn so zum Lachen bringt. Ne?
Es war nur sehr lang immer. Da gab es dann diesen Typ, der die Geräusche und Pantomime gemacht hat, der auch lustig ist, aber der hat das dann 2-mal gemacht und teilweise 10-mal. Was ich lustig fand, ist dann, ich glaube, in der letzten Folge war das, wo sie dann Bulli hat gemeint, es ist ein Kumpel von ihm, der über alles super laut lacht. Ja. Und den haben sie dann einfach da reingesetzt. Und dann haben sie nochmal diesen Pantomimen rausgebracht. Und dieser Typ, den Bulli dann da reingesetzt hat, der hat sich halt einfach natürlich scheckig gelacht. Ja. Und das fand ich halt gemein, weil das ist genau, wie du es gerade gesagt hast. Das ist halt mega ansteckend. Wenn einer neben dir sitzt und dann auch noch eine lustige Lache hat und du sitzt auch daneben, und das ist schon richtig hart.
Was man natürlich auch noch machen könnte, würde in Richtung anderes Format gehen, ist, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst, auch zum Beispiel ein Video von irgendwas vorzuspielen und dafür zu sorgen, dass die, also das ist natürlich auch riskant, weil wenn man selber ein Video hat, über das man lachen muss und das man mitgucken muss, besteht natürlich auch wieder die Gefahr, dass es einen selbst erwischt. Aber ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial für weitere Folgen. Und das war jetzt das erste Mal seit längerem, dass ich mir was angeguckt habe, mit deutschsprachigen Comedians. Das ist normalerweise nicht so unbedingt mein Ding, weil es da halt in der Vergangenheit auch so unglaublich viele Formate gab, die halt nicht so geil, also nicht meinen Geschmack getroffen haben, sagen wir das mal so. Das ist ja, man kann ja nicht sagen, dass es nicht so geil war.
Es ist vor allen Dingen, man sieht die mal in einem anderen, wie sagt man, in einer anderen Umgebung. Es ist nicht so dieses, wo man die ganzen Leute, die kennt man ja auch alle schon, Caroline Kebekus wie heißt sie,
Anke Engelke?
Anke Engelke und so. Die kennt man ja alle schon so oft. Die tingeln ja seit 20 Jahren durch jede Sendung so ungefähr. Aber das war endlich mal in einem Format oder in einer Umgebung, wo die Regeln des Spiels einfach anders waren als sonst. Und deshalb war das auch interessant, dann die Leute zu sehen. Selbst wenn man jetzt nicht der größte, weiß ich nicht, Thorsten Sträter-Fan ist oder Anke Engelke-Fan oder was auch immer, hat mich das dann interessiert zu sehen, wie die reagieren, wie die mit der Situation umgehen. Also hat auch so ein bisschen was von so einer Sozialstudie gehabt.
Ja, so ein bisschen Big Brother.
Ja, Big Brother mit Comedians und ja, ist schon so. Ja, das ist auch natürlich die Frage. 6 Stunden am Stück, ist das die beste Variante?
Es schien ja ungefähr von der Zeit sich auszugehen, wobei halt immer die Frage ist, ob das von Anfang an zum Beispiel auf die Dauer geplant war oder ob die gesagt haben, wir machen halt so lange, bis die Leute draußen sind und gucken, wie viel dabei rumkommt. Oder ob sie mal kritischer und mal weniger kritisch waren, wer jetzt eine Verwarnung bekommt und wer rausgeworfen wird, damit sie nicht nach 2 Stunden schon alle draußen haben oder so, das weiß man natürlich nicht.
Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass für die 2. Staffel Kurt Krömer wiederkommt, weil der ist ja als erstes rausgeflogen, was man gar nicht so gedacht hätte, weil der ja in seinen eigenen Shows eigentlich dafür bekannt ist,
relativ,
total trocken und ohne eine Miene zu verziehen. Aber da sich halt auch nur schwer zusammenreißen konnte. Und dann ist natürlich auch sowas dankbar wie Barbara Schönberger, die wirklich über alles lacht. Also wirklich, wo noch nicht mal ein Gag ist und schon lacht, weil die einfach lacht als Moderation. Und das war natürlich auch klar, dass die da nicht lange durchhalten würde. Aber ja, ich mag das Format. Ich finde, das ist auf jeden Fall eines der besseren, neueren Dinge, die so in diesem deutschen Comedy-Bereich rauskommen. Bin gespannt auf die 2. Staffel.
Ich habe eben mit Jochen schon bevor wir aufgenommen haben, darüber gesprochen, dass jetzt irgendwie Corona-bedingt man natürlich auch viel, viel mehr Zeit hat, also ich meine, bei mir ist es ungefähr gleich geblieben, aber bei anderen, viel, viel mehr Zeit hat, irgendwelche Sachen zu gucken oder auch Games-Umsätze sind irgendwie, glaube ich, im letzten Jahr um ein Drittel gestiegen. Und dass man dankbar ist irgendwie um jeden Tipp, ob nun Film oder Serie oder auch ein Spiel oder so, von irgendwelchen Sachen, die man noch nicht gesehen, gespielt, gehört, was auch immer hat. Ja, also meine Lieben, wenn ihr uns zuhört, ich bin auch immer für jede Art der Unterhaltung dankbar, die man als Tipp bekommt. Da sind manchmal echt irgendwelche Highlights dabei.
Wirst du denn Diablo 2 Resurrected, das Remake zocken? Weil ich fing doch damals so deine große Blizzard-Liebe an.
Jein, also ja, ich habe gerne Diablo gespielt, aber das war halt so ein Ding irgendwie, ich habe es einmal eine Woche gespielt oder ein bisschen länger, als das ursprüngliche Diablo rauskam, dann noch mal eine Woche, als LOD rauskam, also die Expansion dafür, und ich glaube, dann habe ich es noch mal irgendwann ausgegraben und ein Wochenende gespielt, aber das war nichts, was mich jetzt besonders lange oder viel gefesselt hätte. Ich fand, das hat nicht die Spieltiefe gehabt, um für mich interessant zu sein, und Punkt, eigentlich schon. Es hat nicht die Spieltiefe gehabt, um für mich interessant zu sein, längerfristig. Die Story war halt cool, wenn man sie noch nicht erlebt hatte. Und zu dem Zeitpunkt, als Diablo 2 rauskam, war ja dieses Storytelling mit Filmsequenzen, die vorgerendert waren, war ja eine Sache, die hast du ja heute in der Form eigentlich gar nicht mehr. Weil die Spiele alle schon die Qualität jetzt haben als Spiel, die früher die Rendersequenzen hatten. Und wo es halt viel, viel, also die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, heutzutage ja ganz, ganz anders funktioniert. Nur als Beispiel zu nennen, wo wir letzte Woche ganz kurz gesprochen haben, The Last of Us. Wenn man das spielt, dann hat man die Story eingebettet ins Spiel komplett. Ja, und das war halt bei Diablo auch noch anders. Und dann hat man sich natürlich auch quasi immer zurückgelehnt und sich die tollen Zwischensequenzen angeguckt. Aber wenn man das hinter sich hatte, hat aus meiner Sicht irgendwie Diablo 2 keinen Faktor gehabt, der mich jetzt langzeitig gefesselt hätte. Vielleicht wäre das heute anders. Vielleicht habe ich mir auch nicht genügend Mühe gegeben, das dann so lieben zu wollen, um es lange zu spielen, aber bei mir war das halt, war die Luft dann relativ schnell raus. Ich habe Diablo 3 wesentlich mehr und länger gespielt als 2. Von daher, ich glaube nicht, dass ich besonders viel Zeit mit Diablo 2 verbringen werde.
Okay.
Ja. Aber die haben das 3er ja auch jetzt ordentlich überarbeitet für die Solospieler. Du hast ja immer diesen Begleiter, den du haben kannst und der quasi keinen großen Nutzen erfüllt, mit auf so ein paar Ausnahmen halt. Gab halt diese Kombination, dass er unverwundbar ist und man beide Unity-Ringe getragen hat und man dann weniger Schaden bekommen hat. Aber ansonsten hat er nicht so extrem viel Sinn gehabt. Und das haben sie ja massiv geändert, dadurch, dass der Begleiter jetzt in der aktuellen Season, haben sie es eingeführt, irgendwie Set-Items tragen kann und so. Und damit hat sich die gesamte Balance und das gesamte Gameplay vor allen Dingen für Solospieler verändert. Und das wäre die Sache, die ich mir, glaube ich, als nächstes nochmal angucken würde, wenn, obwohl die neue Season schon läuft, nicht ich bisher noch nicht getan habe.
Ich glaube, wir haben 90% der Zuhörer haben keine Ahnung, wovon du redest, aber.
Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja. Das kann ja schon mal vorkommen.
Ja, aber es gibt generell so viele Sachen mittlerweile. Zocken, Glotzen, Podcasts, Filme, Serien. Das ist einfach so krass viel geworden, wenn man das mal vergleicht, wie das früher war, wo man ja wirklich so begrenzte Auswahl in allen Bereichen hatte. Musik zähle ich jetzt mal dazu. Wir haben ja auch schon oft drüber geredet, diese ganzen Flatrates, die es gibt. Mittlerweile haben wir auch schon hier Werbung gemacht für Zeitschriften. Du kriegst mittlerweile einfach alles und du kriegst alles so schnell und abrufbar, und ey, mich überfordert das auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir sorgt es manchmal dafür, dass ich deshalb spiele ich zum Beispiel gerne Schach online, weil das ist irgendwie so, dann weiß ich nicht, soll ich jetzt diese Serie oder diesen Film oder sonst irgendwas gucken, dann bin ich in so einer Entscheidungsparalyse und dann entscheide ich mich, komm, spiele einfach noch eine Partie Schach, da weißt du.
Oh, da hätte ich auch nochmal Lust.
Gegen KI oder gegen menschliche Spieler?
Nö, gegen menschliche Spieler und gegen Vollidioten.
Das ist immer so lustig, wenn wir Schach gegeneinander spielen, ich ausnahmsweise mal gewinne, und dann werde ich beleidigt von Eddie. Dass er hasst.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Was? Das ist also vielleicht 2-3 Mal vorgekommen.
Ja. Dass du gewonnen hast oder beleidigt wurdest? Beides.
Das ist wirklich sehr witzig. Aber dann nimmt man das auch, ich denke mal, das ist völlig, völlig ernst gemeint von dir.
Ist auch ernst.
Ja, okay, ja, diese Antwort hätte ich mir auch denken können, ja.
Aber das denkst, ja, aber wenn du auch spielst wie ein Arschloch, dann wirst du auch beschimpft wie ein Arschloch.
Vor allen Dingen beim Schachspielen, weil wie spielt man denn mit dem Schach so, und dass man
anderen auf den Sack geht? Ja, der Jochen kann, glaub mir, der Jochen wenn der schafft es auf eine Art und Weise, mich sogar beim Schachspielen zu triggern.
Das ist so geil, beim Schachspielen, wo wir nicht im Voice-Chat sind, uns nicht sehen, sondern nur die Züge auf dem Schachbrett des Gegenübers. Selbst da triggert man dich schon.
Ja, weil du einfach mit Glück gewinnst, weil du manchmal einfach Glück hast, dass ich ein Depp bin. Aber da ist null Eigenleistung dabei. Da ist einfach nur, das ist so wie mit Nils Tischtennis spielen. Der löffelt auch 30 Bälle zurück, bis du irgendwann die Geduld verlierst und schmetterst. Und dann geht halt einer ins Netz und dann kriegt er den Punkt und denkt, er kann Tischtennis spielen. Aber kann nicht Tischtennis spielen. Kann nur den Ball zurücklöffeln und hat einfach mehr Geduld als ein normaler Mensch.
Was mich ja immer davon abhalten würde beim Schach, ist, dass ich mir immer denken würde, wenn mein Gegner gut spielt, dass er einfach nur die Züge in eine Schach-KI reinhaut und die für sich spielen lässt.
Die Vermutung habe ich auch mal, also bei Jochen jetzt nicht, dafür ist er zu schlecht, aber ich habe das auch manchmal. Aber wenn du halt auf einem Level spielst mit einer Uhr, also wo, weiß ich nicht, 5 Minuten oder 10 Minuten, dann würde das auf Dauer natürlich auch viel Zeit kosten, aber ich glaube, da wird auch viel gemauschelt online, also könnte ich mir vorstellen, gerade wenn Leute mit einer schlechten Elo plötzlich sehr schnelle, sehr starke Züge machen und das dann häufiger hintereinander passiert, wo du denkst, okay, das passt nicht zu deinem angezeigten Elo-Leistungsgrad, aber tatsächlich ist es ja wirklich beim Schach so, dass wenn du gegen jemanden gewinnst, dann denkst du dir, dann freust du dich nicht, weil du denkst, naja, gut, der war halt zu schlecht, der hat zu viele Fehler gemacht, und wenn du verlierst, dann bist du sauer auf dich selbst, dass du zu viele Fehler gemacht hast. Also ich habe noch nie einen Schachtag, wenn ich abends meine 4-5 Partien spiele, bin ich immer gefrustet danach. Egal, ob ich gewonnen oder verloren habe.
Das klingt nach der perfekten Freizeitgestaltung, oder?
Ja, es ist wirklich komplett, also Schach ist so perfekt zum Selbsthass, weil es gibt ja wirklich im Gegensatz zu fast allen anderen Sportarten oder auch Spielen, selbst Poker oder so, du hast ja, alle Informationen sind ja offen. Mhm, also beide Parteien sehen ja exakt das Gleiche. Es gibt also theoretisch keine großen Geheimnisse, außer was du halt draus machst. Und deshalb gibt es dann auch keine Ausreden. Wenn du halt einen Fehler machst, bist du halt scheiße. Also hast du halt einfach ein bisschen weniger gesehen als der andere, so ungefähr. Und das, wen willst du dafür verantwortlich machen? Während beim Tennis, wenn einer dir, weiß ich nicht, ein Ass 5-mal hintereinander macht, kannst halt nichts machen, kommst halt nicht dran. Oder es war ein schwerer Schlag oder keine Ahnung was.
Ich spiele ja auch jeden Tag so 1 bis 2 Partien gegen Gunnar. Und mittlerweile merke ich dann halt, wenn ich abgelenkt bin, wenn meine Tochter kommt oder meine Frau will irgendwas oder man macht als Second Screen und glotzt irgendwas, und dann mache ich immer Fehler, verliere Damen und Läufe und dann ärgere ich mich auch. Also ich muss mir angewöhnen, das echt konzentriert zu spielen, ohne links und rechts Alarm. Weil das merke ich, das ist echt scheiße. Und dann ärgere ich mich.
Ich kann das halt überhaupt nicht. Also ich meine, ich kenne natürlich die Schachregeln, aber ich habe keine Strategie, kein tieferes Wissen, keine.
Es gibt so viel im Netz mittlerweile. Es ist echt der Wahnsinn, wenn man mal so Eröffnung googelt oder Schachzüge, auch wie viel Streamer gerade da mittlerweile am Start sind und sehr, sehr erfolgreiche und große Streamer, die das auch unterhaltsam machen, ne? Das ist echt, da gibt es so einen kleinen glatzköpfigen Griechen, der ist super, der nennt sich The Greek, glaube ich.
Big Greek,
ja. Also ich finde das faszinierend.
Ja, das Ding ist halt, Georg, eigentlich ist es genau dein Ding, sag ich mal. Du bringst eigentlich alles mit, um da gut zu sein. Das Ding ist halt, es ist so ein Fass ohne Boden. Da machen sich dann Welten auf, wo du das Gefühl hast, also du hättest einfach mit 7 Jahren oder so anfangen müssen, weil es so frustrierend ist, wie groß und komplex und das alles wird. Ich kommentiere ja manchmal hier mit Jan Gustafsson, dem Großmeister, die Sachen, und es ist einfach so krass, auf was für einem Level der ist. Also das ist so unvorstellbar, wie weit weg das von einem normalo Schachspieler, Hobbyspieler oder so ist. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie die Dimensionen sind. Das ist halt, ja, wobei, das ist halt so, wie wenn du, was weiß ich, mit Roger Federer Tennis spielst, so ungefähr oder so, und als normaler Mensch. Das ist halt krass. Und was da alles so dahinter steckt, wie viele Taktiken und Züge und das geht ja auch so darum, Patterns zu erkennen und irgendwelche Board Vision zu haben und Züge vorauszudenken und die halt sehen zu können. Und
was
so
ich sehr spannend, was ich
habe eine Überschneidung gehabt mit vielen guten Schachspielern, als Poker aufkam und Poker sehr in war. Ne? Wir haben ja bei uns damals, glaube ich, also mindestens einen Großmeister gehabt, der Community Manager für die Russen war. Und wir hatten noch mehrere andere hochgradig gute Schachspieler, die halt dann alle zum Poker gewechselt sind, weil vieles von dem, was sie als Talenten hatten, ihnen eine Mega-Edge beim Pokern gegeben hat. Mhm. Und auch mit Pokerspielern zu sprechen, die halt das Spiel richtig verstehen und auf einem hohen Level zu spielen, ist auf der einen Seite ist es total faszinierend, denen zuzuhören, welche Gedanken darin einfließen, bevor die einen Zug machen, wo unser eins irgendwie am Tisch mit Kumpels sitzt und sagt, ja, ich bette jetzt, ich habe ja eine ganz gute Hand. Und derjenige beginnt, die auszurechnen, welche relative Handstärke jemand aus der und der Position hat, wenn er erhöht hat, was die 3-Bet bedeutet, auf welche Range er das Ganze reduzieren kann nach den Betting-Patterns, die es vorher gab und so. Und das war schon, also habe ich schon in vielen Fällen als frustrierend und schwierig nachzuvollziehen empfunden, weil ich mir dachte, das ist echt schwer, diese ganzen Dinge irgendwie zu behalten. Und beim Schach hätte ich das Gefühl, naja, dass ich theoretisch zu jedem Zeitpunkt irgendwie, und das muss man ja im Prinzip auch, um gut zu sein, quasi wie ein Computer denken muss. Also mittlerweile sind die Computer ja sogar besser als die Schachspieler. Mhm. Es gab ja eine Zeit, als das noch anders war, als die menschlichen Spieler noch besser waren als die Computer, ne?
Ja, ich glaube, das würde ich auch. Mittlerweile sind die krasser, ja.
Das würde ich auch, glaube ich, unglaublich frustrierend finden, zu wissen, du kannst dieses hohe Niveau auch so oder so nicht erreichen. Von daher wäre ich, glaube ich, auf deiner Seite. Auf der einen Seite würde ich es frustrierend finden, gegen einen Gegner zu gewinnen, wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte nur gewonnen, weil er schlecht ist. Auf der anderen Seite wäre es nicht weniger frustrierend, zu verlieren, weil man feststellt, ich habe irgendeinen ganz dummen Fehler gemacht.
Ja, so ein bisschen wie diese Woody Allen-Spruch, ich würde niemals einem Club beitreten, der jemanden wie mich als Mitglied
nimmt. Ja.
Und das ist so ein bisschen diese, dieser Kreislauf, den ich da auch beim Schach habe, aber es macht halt irgendwie trotzdem süchtig, es macht halt irgendwie doch Spaß, weil es gibt doch diese Momente, wenn du dann mal gewinnst, dass du dich unfassbar überlegen fühlst, für so 10 Sekunden und dann stellst du fest, dass der Typ einfach richtig schlecht war und du quasi wahrscheinlich gerade gegen einen 8-Jährigen gewonnen hast oder so.
Ist das spannend zuzugucken für euch? Guckt ihr da gerne zu?
Es kommt drauf an. Also bei so Großmeistern finde ich es manchmal schwierig, weil du nicht so richtig nachvollziehen kannst. Mhm. Aber bei unserem Zugzwang-Turnier, was wir auf Rocket Beans ja gemacht haben, wo dann, sag ich mal so, Leute wie du und ich spielen, also Hobbyspieler gegeneinander spielen, die auch mal einen Fehler machen, wo du auch ungefähr nachvollziehen kannst, warum der jetzt in welcher Bredouille steckt, dann ist das schon sehr unterhaltsam. Auch wenn dann Jan Gustafsson, der übrigens Fun Fact, der ja auch auf Gibraltar war, der war nach dir bei Poker Strategy.
Ah, okay.
Und hat auch ein Jahr oder so auf Gibraltar gelebt, also und ist da auch in die Poker-Bubble dann rein mit seinen Schachskills. Tatsächlich. Mhm. Also ganz interessant, die Parallele. Also ich weiß nicht, so Großmeister, es gibt ja auch so ganz unterschiedliche Partien. Dann gibt es ja, jetzt war gerade das FIDE-Kandidatenturnier, da spielen die teilweise 7 Stunden gegeneinander. Da geht dann einfach einer mal Mittagessen, während der andere über seinen Zug nachdenkt als nächstes, ja. Das ist dann schon auch, also glaube ich, schon sehr speziell.
Was scheiße beim Schach ist, im Gegensatz zum Poker, dass man mit einem Zug sich ja komplett alles versauen kann. Das heißt, wenn du einmal irgendwie richtig scheiße baust, dann kannst du das eigentlich fast im Laufe des Spiels gar nicht mehr ausbügeln. Dann kannst du nur noch aufgeben.
Das kommt halt drauf an, wie gut der Gegenüber ist. Das ist halt das Ding. Wenn du einen Fehler machst und der Gegner macht einfach keine Fehler mehr, dann reicht dieser eine Fehler am Ende aus. Glück, wenn du aber auf einem Niveau spielst, auf dem ich zum Beispiel spiele, dann mache ich mal einen Fehler. Aber der Gegner macht hoffentlich auch mal nochmal einen Fehler, sodass ich nochmal zurück ins Spiel kommen kann.
Ja, mein Niveau ist so, mir ist ein Bauer irgendwie scheißegal am Anfang. Ja, wenn ich mit dem Bauer hinten liege, dann denke ich so, ja, ist nicht so schlimm. Ja, aber so ein Jan Gustafsson wird sich wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen über so eine Einstellung, ne, weil Bauer halt total viel wert ist eigentlich auch, ne?
Naja, auf jeden Fall würde, wenn du es verhindern kannst, den Bauern zu verlieren, dann musst du es natürlich verhindern.
Was ich echt
fand, mich angefixt, dass ich mal Bock habe, mir Leute beim Schachspielen anzugucken. Ja, bei mir ist es halt so, bei manchen Sachen, die zum Beispiel bei Spielen, die spiele ich halt einfach gerne. Und es gibt andere Sachen, die spiele ich nicht zwingend so gerne, aber ich gucke anderen Leuten gerne zu, wie sie das spielen. Mhm. Vermutlich auch so ein bisschen bei Let's Plays oder so, dass man sich denkt, ich habe zwar jetzt keinen Bock, das zu zocken, aber ich gucke einem anderen oder Streams. Ach,
dann ist das eine super Idee. Dann spielen Eddie und ich mal hier mit Kamera. Du guckst zu, wir zeichnen das auf und veröffentlichen das als Video, als Beweis.
Also für solche Sachen ist für mich der entscheidende oder mitentscheidende Faktor, dass du Kommentatoren hast, die dir begreiflich machen können, was da gerade passiert ja. und warum das spannend ist.
Dann guck mal wirklich Zugzwang. Ich kann dir mal einen Link schicken mit Jan Gustafsson und mir als Kommentator, weil ich bin so ein bisschen da, um die doofen Fragen zu stellen.
Ja, mach das. Schick mir bitte einen
Link. Da, um zu erklären, warum irgendwas wie funktioniert. Das ist übrigens auch ein undankbarer Job, an Seite eines Großmeisters zu kommentieren,
ja.
weil du kannst nie, also nicht ein einziges Mal ist es mir in dem gesamten Turnier gelungen, irgendetwas zu sagen, wo der Großmeister sagt, ah ja, guter Punkt.
Gute Anmerkung.
Nicht ein einziges Mal. Alles, was ich sagen kann, hat er schon natürlich längst durchschaut. Und es gibt entweder einen Grund, warum er es nicht selber gesagt hat, oder er hat es selber gesagt. Aber es gab nicht einen Moment, wo er sagt, ah ja, stimmt, das habe ich gar nicht gesehen, den Turm da oben. Und das ist echt krass. Ich meine, der kann ja auch blind spielen. Also wirklich,
ja.
Es gibt einen Modus, da kannst du die Schachfiguren ausblenden
ja.
und dann spielst du ohne die zu sehen. Und er spielt trotzdem in 1 oder 2 Minuten Games und macht dich fertig. Ja, also das ist unfassbar. Dieses auch fotografische Gedächtnis und so. Und er sagt ja. selber immer, er hat halt sozusagen jede Stellung auf diesem Brett, also nicht jede, aber die meisten oder in ähnlicher Variante hat er halt schon 1000-fach gesehen. So, und deshalb erkennt er dann da auch schon wieder gewisse Sachen und weiß auch, was daraus folgert, nämlich die nächste Stellung und die nächste Stellung und die nächste Stellung und die nächste Stellung und weiß, wohin das Ganze führt, wo du halt überlegst, okay, ich schlag jetzt den, dann schlägt er mit dem Pferd zurück und dann schlag ich mit meinem Läufer, mache ich jetzt einfach mal so. Und der Großmeister denkt halt, ja, und dann steht er mit dem Läufer da, dann schiebe ich den dahin, dann muss er den nehmen, dann nehme ich den darüber, 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 dann nimmt er den, ich gehe da raus ins Schachmatt.
Wir haben früher immer im Sommer Urlaub in Holland gemacht, meine Eltern und ich, und da war, abgesehen von uns, wir haben Camping immer gemacht, diesen Campingplatz war immer ein Schachclub aus den Niederlanden. Die sind irgendwie auch jedes Jahr ungefähr zur selben Zeit, als wir dort waren, auch dahin gefahren. Und gegen die haben wir dann teilweise Schach gespielt. Also ich habe dann gegen einen aus dem Schachclub gespielt und der hat auch blind gespielt. Und der war um so vieles besser, dass er irgendwann keine Lust mehr hatte, gegen mich blind zu spielen, weil selbst blind gegen mich zu spielen zu einfach für ihn war und damit zu langweilig. Und es war halt irgendein Kind aus dem Schachclub. Und daher, wenn du mit Leuten spielst, die das vermutlich auf irgendwelchem Großmeister-Level oder weiß der Teufel wie können, das scheint irgendwie so eine ganz leichte Übung zu sein. Und ich bin irgendwie schon froh, wenn ich die Regeln behalte. Aber wenn du Sachen kommentierst, wo andere Leute spielen, die dein Spielniveau haben, also auch irgendwie eher mittelprächtig Durchschnittsspieler, dann glaube ich, ist es auch schon interessant, dass du sagst, pass auf, ich würde jetzt das und das machen und dann jemanden hast, der dir erklärt, ja, aber was machst du, wenn XY passiert, genau. Also wenn die und die Reaktion darauf kommt.
Genau, dann guck dir das mal an, das ist echt, ist auch wirklich ein gut zum Einstieg. Und mich hat es ja auch angefixt. Also ich kannte ja auch ich habe als Kind halt ein bisschen Schach gespielt mit meinem Dad und so kannte so die Basics, ne? Aber ich hatte mich auch nie wirklich intensiv mit Eröffnungen und Kontern und weiß ich nicht, es gibt ja da verschiedene, was weiß ich, Gabelungen und Fesselungen und keine Ahnung, Taktiken. Groß beschäftigt. Und wenn du das erstmal so anfängst, da gibt es dann auch gute Webseiten, also gute Chess-Webseiten, wo du das üben kannst, anhand von verschiedenen Übungen und Videos und so, dann lernst du natürlich schon krasse Zusammenhänge und merkst, wie komplex das alles ist. Das ist ein bisschen auch wie beim E-Sport, deshalb gibt es ja auch nicht wenige, Ex-StarCraft-Spieler oder so, die auch gute Schachspieler geworden sind und auch gute Pokerspieler übrigens.
Was ich ganz faszinierend in der letzten Zeit finde, ist ja, dass es ja damals einen Hype gab von den Schachspielern, die zu Poker gewechselt sind. Und jetzt ist es irgendwie die andere Richtung, dass viele Pokerspieler jetzt wieder zum Schach gehen und dort streamen. Finde ich.
Ja, weil wo es halt Kohle gibt, ne? Ich meine, beim Pokern kriegst du natürlich durch die Preisgelder bzw. durch die Gewinne am Tisch, kannst du die Kohle kriegen. Bei Schachstream kriegst du sie halt durch Abos und Spenden auf Twitch, wenn das Thema einen interessiert. Also das ist natürlich letztendlich, gehen die auch dahin, weil ich glaube, mit Schach selbst lässt sich halt nur sehr schwer Geld verdienen. Selbst wenn du richtig, richtig gut bist, ist es unglaublich schwer, da wirklich viel Kohle mit zu verdienen.
Ich habe eine Frage an euch.
Ja.
Was braucht ein perfekter Grilltisch aus eurer Sicht?
Ein Grilltisch?
Was ist ein Grilltisch? Da, wo der Grill draufsteht.
Aber ein Grill steht doch auf so einem eigenen Ding.
Tisch.
Ja, du hast deine eigenen Beine.
Nee, ich habe so einen Gasgrill ohne Beine.
Ja, aber der Tisch ist doch dann Hauptsache, er steht fest, würde ich sagen.
Ja, er muss feststehen.
Und nicht brennen.
Okay. Also ich baue mir einen Tisch aus Restholz. Ne? Und ich bin mir noch nicht sicher, was da zu einem guten Grilltisch noch hinzugehört. Braucht man eine große Ablagefläche, wo man das Fleisch schneidet, und braucht man Schubladen, braucht man Henkel, braucht man Rollen?
Kleiderbügel.
Ja. Genau. Also wenn ihr Tipps habt, wie ein guter Grilltisch aus eurer Sicht sein sollte, nehme ich gerne Vorschläge
du
noch.
Du kriegst Schubladen bauen hin?
Klar. Das ist.
Das ja. kam verzögert, die Antwort.
Also ich würde es nicht hinkriegen, glaube ich. Also jetzt wirklich gute, funktionsfähige Schubladen ohne viel Spiel, ja. Und nicht einfach nur irgend so einen schäbigen kleinen Kasten, den man irgendwo rein.
Definiere viel Spiel.
Ja. Ja, also keine Ahnung, jetzt halt eine Schublade, wo man nicht das Gefühl hat, wer hat denn das Ding gebaut?
Das kann ich jetzt nicht garantieren. Aber gut, was ist eine Schublade? Das ist ein viereckiger Kasten. Sollen da noch Rollen? Geht das auch ohne Rollen?
Das, da fängt
ja,
schon
das
an.
Das ist ja schon die erste Frage. Baust du eine Führung?
Du sagst, du kannst eine Schublade bauen und dann fragst du uns, wie geht das?
Ja, also. Oder zieht man das Ding raus und dann fällt es einfach einem aus dem Tisch entgegen?
Ja, aber ehrlich gesagt, hast du doch einfach nur Bock, was zu bauen.
Ja, genau. Ich habe Bock, was zu bauen. Und Leute, die Baumaterialien sind ja in letzter Zeit so exorbitant gestiegen. Ich glaube, Scheiß auf Bitcoins, handelt mit Holz oder Zement oder so. Das ist der Wahnsinn.
Granit
auch, ja. Auch gut. Und ich will jetzt das ganze Holz, ich muss es verbauen. Und
da fällt mir was ein.
Was denn?
Nee, wo du gerade Granit sagst, es gibt Neues zum Thema Tischtennisplatte.
Also, machst du's?
Naja, ich weiß jetzt den Preis.
Aber hat man nicht festgestellt, dass die über 1.000 kostet?
Die kostet über 2.000.
Ach du Scheiße.
Ja, das ist doch eine gute Sache, die du machst.
Ich habe die nämlich angeschrieben und die haben mir sofort zurückgeschrieben. Und ich kann euch mal die Mail vorlesen, weil es wird langsam, ich muss jetzt mal mich an die Schulleitung wenden. Aber ich habe mich noch nicht getraut, den Schulleiter jetzt in Pandemie mit dieser Tischtennis-Thematik. Der hat ja wirklich 1.000 andere Sachen. Und jetzt ich so, ja, ich bin der Vater hier von einem Kind in der 2. Klasse und Folgendes ist mir aufgefallen. Ihre Tischtennisplatte gefällt mir nicht. Ich habe aber schon mal ein Angebot reingeholt. Mhm. Hier, hallo Herr Gade, vielen Dank für Ihre Anfrage. Anbei einige Infos zu unserer Tischtennisplatte. Bezüglich Preis ist es ganz einfach. 2.395 Euro frei Haus. Zu Ihnen nach Hamburg, inklusive 19% Mehrwertsteuer. Zahlung 8 Tage, 2% Skonto. 14 Tage, wenn die Rechnung auf die Schule läuft. Also institutioneller Kunde. Bei allen anderen Kunden verlangt unsere Kreditversicherung, dass wir Vorkasse bei den ersten 3 Aufträgen verlangen. Dafür kommen wir mit 3% Skonto entgegen. Ich habe kein Wort verstanden, was in diesem Absatz steht. Die Lieferzeit für den Tisch beträgt derzeit rund 4 Wochen, da wir leider keine einzige Platte mehr am Lager haben. Sie können entscheiden, ob Sie den Tisch mit normal langen Tischbeinen, 75 cm, zum Aufdübeln haben möchten oder mit verlängerten 100 cm
Aufdübeln
zum Einbetonieren. In Hamburg stehen ja einige unserer Tische und wenn die Schule sich vergewissern will, welche gute Qualität sie erhält, so steht der Herr so und so als Schulleiter vom Gymnasium so und so in Aurich gerne Rede und Antwort. Ist zwar nur eine von vielen 100 Schulen, die unsere Tische im Einsatz haben, aber 6 Tische von uns hat, glaube ich, nur diese Schule. Aber auch ich stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung. So, ja, das Tischtennis-Thema läuft.
Ey, und das ist du möchtest tatsächlich 2.500 Euro bezahlen aus deiner Kasse, um eine vorhandene
Tischtennisplatte zu
ersetzen.
Das hat er gesagt und da nimmt die Schule ihn natürlich beim Wort. Noch nicht.
Also Moment, ich wäre bereit, das ist halt jetzt die Frage, ich wäre bereit, ich hatte gedacht, so komm, 500 Euro würde ich spenden für diese Tischtennisplatte.
Das ist aber auch schon eine Menge Holz.
Ne? Ja, da bin ich aber bereit, was für die Kinder dieser Schule zu tun. Da würde ich sagen, komm, da kommt dann auch ein kleines Schild hin, diese Tischtennisplatte
ein großes wurde Schild eher.
Gespendet von Grumpy Ede 78.
Ja.
Und keine Ahnung, aber 2.400 Euro einfach mal so zu zahlen. Und jetzt überlege ich, soll ich innerhalb der Schule einen Aufruf starten? Soll ich irgendwie die Leute anschreiben, ist gerade schwierig, Thema Schule
aber
und
Pandemie, musst, alles auf, du musst die ja überzeugen und die sagen dann halt, aber da steht doch eine Tischtennisplatte.
Das ist ja keine wirkliche Tischtennisplatte, das ist ja albern.
Warum denn nicht?
Ja, weil das nicht den Normen des Tischtennis, das ist wie ein rundes
Tischtennis. Aber die ist doch viel besser, da können sich die Kinder doch nicht dran verletzen.
Ja, aber sie können auch nicht Tischtennis spielen.
Ja, aber das sind doch Kinder.
Ja, aber auch Kinder haben das Recht auf Tischtennis.
Ja, aber das reicht doch für die Kinder.
Und dann würde ich nämlich sagen, das habe ich mir schon überlegt, diesen Dialog, Georg, dass der so kommt, dann würde ich sagen, ja. Ich war mehrfacher deutscher Tischtennismeister, ist einfach gelogen, aber ich würde es einfach behaupten. Und ich wäre das nie geworden, wenn meine Liebe zu diesem fantastischen Sport nicht schon in der Schule geweckt worden wäre.
Aber reicht es dir nicht aus, wie als zusätzliche, weil du möchtest ja, dass die andere Platte abgebaut wird.
Die muss weg.
Oder?
Das wäre meine Bedingung für meine 500
Euro Spende. Das ist halt das Problem. Du hast kein gutes Verkaufsargument.
Wenn die Schule sagt, okay, dann packen wir diese runde Tischtennisplatte auf den anderen Schulhof, auf die andere Seite. Oder ist deine Bedingung, nein, die muss komplett weg.
Die muss weg. Das ist meine Bedingung.
Okay. Das machen die nicht.
Die Existenz dieser runden Tischtennisplatte, ich möchte, dass da ein Exempel statuiert wird.
Vor allen Schülern wird die zerschreddert oder so, ne? Okay. Ja.
Ich möchte sie ehrlich gesagt auch nicht Tischtennisplatte nennen. Wir können es von mir aus Rundtisch nennen oder sowas, aber es ist keine Tischtennisplatte.
Mhm.
Und ich glaube, jedes Mal persönlich angegriffen. Jedes Mal, wenn ich auf diesem Schulhof stehe und diese Tischtennisplatte sehe, ich stehe manchmal wirklich da, Kinder, so wie wie heißt der Film hier mit Zach Braff, Garden State, wisst ihr da, wo er auf der Party ist und alles in Zeitlupe um ihn rum ab, also er so, egal. Rum die Party stattfindet und er sich so in Zeitlupe sieht. So geht's mir ich stehe auf diesem Schulhof, um mich rum rennen die Kinder. Ich höre nur noch so ausgefadete Kindergeräusche und fokussiere diese Platte an. So ein langsamer Zoom geht auf diese Platte und ich höre, wie diese Platte mich verspottet und auslacht und sagt, du kriegst mich hier niemals weg.
Weißt du, was ich glaube, was das Problem da tatsächlich noch ist? Die haben ja gelernt, dass es eigentlich nur runde Tischtennisplatten gibt. Wenn du jetzt ankommst und sagst, die richtigen Tischtennisplatten haben eigentlich Ecken, dann musst du dir erstmal davon überzeugen, dass das auch wirklich so ist. Weil sie
aber
dann sage
ich nicht,
ein
zweifacher deutscher Tischtennismeister, okay, schmettert zweimal irgendeinen Sechsjährigen da weg und dann werden die es schon glauben.
Okay.
Kinder sind dumm, die glauben einem alles.
Das klingt überzeugend.
Ich glaube, du musst, also wenn du eine realistische Chance haben willst, dann musst du in zwei Stufen arbeiten.
Okay.
Die erste Stufe ist, Leute zu finden, die dich unterstützen, die Platte als zusätzliche Platte hinzustellen. Und wenn das erstmal gelungen ist, wenn du den Fuß in der Tür hast, dann kannst du versuchen, die Platte loszuwerden. Weil wenn du beides in einem Schritt machst, sagt die Schule, Moment, sie wollen unsere sichere Platte durch eine unsichere Platte ersetzen und wollen dafür noch Geld von den Kindern, Schülern oder den Eltern haben.
Das du bist nicht auf dem neuesten Stand. Die Platte, die ich rausgesucht habe, hat auch abgerundete Ecken.
Okay.
Ich habe eine Kompromissplatte gefunden.
Okay.
Das Problem an der Tischtennisplatte, die jetzt dasteht, ist ja, dass sie nicht eckig ist, sondern dass sie wirklich komplett rund ist. Also wie zwei Kreise, wie eine Acht. Ne?
Wir kennen die.
So. Aber die Tischtennisplatte, die ich rausgesucht habe, ist im Prinzip ein Rechteck, nur dass die Ecken abgerundet sind. Also es ist ein Kompromiss. Mhm. Da habe ich natürlich dran gedacht, dass die ganzen Waldorf-Leute da nicht irgendwie austicken und sagen, oh, Ecken sind zu gefährlich für mein Kind.
Und dann musst du ja noch schaffen, wenn zwei Tischtennisplatten erstmal auf dem Schulhof sind, die Kinder davon zu überzeugen, dass sie nur an deiner spielen.
Deshalb muss die andere ja weg. Das einzige Problem ist, ich könnte mir halt vorstellen, dass dann nochmal Kosten für die Entsorgung der Alten, die müsste ja quasi da rausgerissen werden, wenn die neue nicht an den gleichen Platz kommt.
Da kann man vielleicht einen Grilltisch
draus machen. Dass der Platz da nicht gut ist, aber gut. Dann müsste das noch zubetoniert werden, die Ältere müsste abtransportiert werden, da kommen wahrscheinlich nochmal richtig viele Kosten auf mich zu.
Du bist echt spendabel, dass du das alles übernimmst.
Ich habe überlegt, ob ich so ein Crowdfunding mache, ob ich wirklich so eine Schulaktion draus mache. Aber ich habe halt echt Schiss, weil momentan drehen alle Eltern von Kindern an Schulen drehen natürlich durch mit Homeoffice und Pandemie und keine Ahnung. Und ich komme dann an und will hier irgendwie über Tischtennisplatten reden.
Ich habe eine super Idee, Eddie. Du machst das einfach. Du sagst einfach, ich gebe 500 Euro. Die Platte kostet 2500. Wir müssen jetzt gemeinsam 2000 Euro aufbringen. Macht für jedes Elternteil irgendwie 1,50 Euro. Ich weiß nicht, wie viele drauf sind.
Easy,
und dann setzt du sozusagen eine WhatsApp-Gruppe auf und dann liest du hier im Podcast einfach immer die Antworten vor, die kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da haben wir viel großartige.
Ich kann das nicht machen. Ich habe mich doch schon mit so vielen Eltern in meiner E-Mail-Verteilung angelegt. Habe ich die Story erzählt, wo der eine gesagt hat, ja, er würde gerne mal wissen, wie weit im Heft alle anderen sind, ob wir nicht mal alle unsere Hefte fotografieren können und zeigen können, wie weit die Kinder sind,
was?
Um so einen Vergleich zu machen.
Ich glaube nicht.
Das kam richtig gut an. Der war, glaube ich, Elternsprecher, ist jetzt nicht mehr Elternsprecher.
Er wollte von allen, dass sie ihre Hefte abfotografieren, um zu gucken, wie ist der gemeinschaftliche Stand?
Ja, wollte es abgleichen. Eigentlich ist ja da ist ja eigentlich keine böse
Ja.
Da steckt ja kein böser Gedanke in. Er will einfach wissen, wo er sein Kind einordnen soll. Aber es würde natürlich dafür sorgen, dass so ein Vergleichswettbewerb stattfindet. Wie, welches Kind hat wie viel gemacht? Und das ist natürlich, da hat keiner Bock drauf.
Oder alle fudeln.
Naja, entweder es gibt ja, ich meine, gibt das Szenario, dein Kind ist mega smart und arbeitet mega gut zu Hause und hat irgendwie 40 Seiten schon durchgearbeitet. Das willst du auf jeden Fall auch nicht sehen. Oder du hast das Kind, das irgendwie auf Seite 3 ist und alle anderen sind auf Seite 17. Hast du auch keinen Bock drauf. Also ich sehe da wenig Gewinnchancen momentan, zumindest aus meiner Perspektive.
Also ich bin gespannt auf die Aktion. Ich bin gespannt, wann die Tischtennisplatte da steht. Spätestens dann, wenn meine Tochter eingeschult wird, sollte die Aktion dann aber...
Du solltest ein Interesse haben, weil deine Tochter kommt in die gleiche Schule.
Ich unterstütze dich da.
Und du solltest das Interesse haben, dass... Aber die Zeit läuft, weil meiner ist ja nur noch 2 Jahre auf dieser Schule und dann ist mir eigentlich exakt auch scheißegal. Dann bleibt halt die Runde.
Ich bin gespannt.
Das Fenster schließt sich, wo ich spendabel
Moment, bin. Aber da müssen wir überlegen, willst du dann nicht direkt in die nächste Schule investieren, wo dein Kind hingeht und viel länger sicher, was von der Tischtennisplatte
hat? Ich bin mir sicher, dass ich nicht nochmal eine Schule finde mit runden Tischtennisplatten.
Ja. Das glaube ich auch.
Also das wäre schon faszinierend. Wenn das, ehrlich gesagt, würde ich sogar mir überlegen, dann das Kind
auf eine andere Schule. Oder?
Ja,
ja, ja.
Weil, ich meine, in dem Fall, die Schule ist echt super, aber da habe ich das noch in Kauf genommen in der Grundschule, aber wenn in der weiterführenden Schule, das wäre ja so, wie wenn die Basketballkörbe hätten, wo der Ring einfach ein bisschen größer ist, damit die Kinder mehr Erfolgserlebnisse haben beim Basketball.
Aber gibt es ja Basketballkörbe, die tiefer aufgehängt sind als die Standardkörbe.
Ja gut, das ist was anderes, weil die Kinder in der Regel noch nicht so hoch werfen können, aber... Naja, ich will damit auch nur sagen, so es gibt Grenzen der Pädagogik.
Schön gesagt.
So heißt mein erstes Buch, Grenzen der Pädagogik. Ich wollte auch mal ein Buch rausbringen, wie aggressiv darf man gegenüber seinen Kindern sein, wenn die Scheiße bauen. Und ich wollte es nennen, geschüttelt oder gerührt.
Wo du übrigens gerade bei dem Thema bist, mir ist neulich wieder aufgefallen, es gibt ja, ihr kennt ja alle dieses Kinderlied Guten Abend, Gute Nacht, ne? Mhm. Und da gibt's ja die Textzeile.
Wenn Gott will.
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Ja.
Hat euch das, also unabhängig davon als Eltern, hat euch das als Kinder nicht schon irgendwie beängstigt, dass ihr euch da, Moment mal, was
ist denn, wenn er nicht will?
Genau, wenn der nicht will?
Was implizierst du da gerade, Papa?
Eben. Das ist ja einfach eine sehr, sehr offene Drohung.
Ja, tatsächlich.
Jetzt kann man sich überlegen, das ist ja eines der beliebtesten Kinderlieder überhaupt. Ne? Guten Abend, gute Nacht. Ob das vielleicht essentieller Bestandteil der allgemeinen Erziehung sein sollte, dass man einfach alles verbindet mit so einer kleinen impliziten Drohung.
Ja? Mir ist das als
Kind. Kann ich morgen Tischtennis spielen gehen? Ja, wenn Gott will, gehst du morgen Tischtennis spielen.
Als Kind ist mir das tatsächlich nicht aufgefallen. Meine Oma hat es mir immer vorgesungen, aber als ich letztens meiner Tochter vorgesungen habe, da habe ich auch darüber nachgedacht, was das eigentlich für ein scheiß Text ist.
Pass auf, ich hab da neulich drüber nachgedacht und dann habe ich aus einen Beitrag gefunden, Kirche im SWR, und da hat, ich glaube, irgendein Pfarrer, Pastor, weiß der Teufel was, über genau diese Textzeile geschrieben, über das morgen früh, wenn Gott will. Der Satz enthält eben eine tiefe Wahrheit. Unser Leben ist ja immer zerbrechlich und gefährdet, heute genauso wie vor 200 Jahren, als das Lied entstanden ist. Jeder Tag und jede Nacht, immer ist das Leben auch bedroht. Es gibt keine vollständige Sicherheit. Und jetzt der Schlusssatz dazu ist, nicht ohne Grund nennt man den Schlaf ja auch den kleinen Bruder des Todes.
Oh Gott.
Das kannst du deinem Kind doch mal sagen, falls es sich jemals fragen sollte, was machen wir damit? Es geht übrigens weiter dann in diesem Text. Außerdem, jetzt kommt der beste Teil, enthält der Satz aus dem Lied doch auch etwas Tröstliches. Ich bin ganz und gar in Gottes Hand. Nichts passiert mir, ohne dass Gott es weiß und will. Ich bin kein Spielball irgendeines Schicksals. Und der Teil, da frage ich euch, findet ihr diese Vorstellung tröstlicher? Also wenn was passiert, dann nicht, weil es Zufall oder Unglück war, sondern weil Gott das weiß und will. Ne? Ja, als Onkel Rudi auf der A52 tödlich verunglückt ist am Kreuz karst, das wollte Gott. Das, ja,
das, ist, das ist ja immer dieses Argument, wenn irgendwelche Sportler oder Sänger einen Preis kriegen oder so und sich dann bei Gott bedanken. Hat es nicht Ricky Gervais gesagt, ja, Gott wollte, dass du super schön singen kannst und dass diese Kinder in Afrika alle an AIDS sterben.
Ja.
Das ist Gotts Plan. Dich mit diesem wahnsinnig guten Talent ausgestattet, damit du richtig viel Drogen nehmen kannst und alle Bitches weghauen kannst. Und dann die Kinder sterben einfach auch, weil Gott das so will. Das ist natürlich albern und deshalb, deshalb glaubt man ja auch nicht an Gott, wenn man bei Verstand ist.
Soweit wollte ich gar nicht gehen. Jetzt haben wir wieder so einen Satz, der uns viel Kritik einbringen wird. Aber
wieso?
Ich finde, wir können uns überlegen, was wir entweder in Kinderlieder reinnehmen zum Ausgleich oder aber, dass wir es rauslassen. Das wäre, glaube ich, die Aufgabenstellung. Also entweder wir sagen, wir finden diese kleine implizite Drohung gut, also auch als erzieherisches Mittel.
Es ist halt so wirklich ein Aufbau einer Drohkulisse, um dann direkt den Retter hinten dran zu führen. Ne? Das ist ja schon echt so. Oh. Ja.
Aber ich meine, die ganzen auch so Märchen, da Brüder Grimm, als Kind erzählt bekommst. Aber auch zum Beispiel, kennt ihr noch hier Maikäfer fliegt, das Lied?
Mhm. Was ist denn jetzt mit, jetzt sag
das
nicht, dass es auch
Pommerland ist abgebrannt und
ja,
so.
Und
das
Papa ist im Krieg oder so.
Ja, so auch, wo du dir denkst, so, what the fuck, was singe ich denn da eigentlich, Alter? So, Papa hat eine Splittergranate abgekriegt, sein Gesicht ist zerfetzt.
Aber das ist doch bei fast jedem Kinderlied.
Aber jetzt schlaf ein.
Hoppe, hoppe, Reiter.
Ja, was ist denn jetzt mit Hoppe, Reiter?
Fängt auch ganz harmlos an und da geht's, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben.
Jetzt stell dir mal vor, wie schlimm das ist, von Raben gefressen zu werden.
Ja.
Hat das eine Bedeutung? Kennt einer die Bedeutung von diesem Lied? Also von diesem Satz? Nee.
Von welchem jetzt? Von Pommerland?
Nee, von den fressen ihn die Raben. Also ist das ein Synonym für irgendwas?
Ich habe das immer wörtlich verstanden.
Raben einfressen.
Ja. Das ist ja, wenn man so drüber nachdenkt, ist das ja ganz schön schrecklich. Das
ist ein Synonym für, wir spielen den ganzen Tag im Sonnenschein.
Gibt's denn überhaupt irgendwelche Märchen, wo nicht sowas total Befremdliches vorkommt?
Keine Ahnung, wird dem Wolf nicht der Bauch aufgeschnitten und Steine reingelegt?
Steine rein und dann wird er im Brunnen ertränkt.
Ja. Ich frage mich, warum man den noch ertränken muss, wenn er schon Steine im Bauch hat, aber gut.
Warum lässt man ihn nicht einfach offen, wenn du den Bauch aufgeschnitten hast?
Ja.
Würde das nicht reichen? Würde das Problem nicht lösen? Wieso reanimieren wir ihn denn wieder mit Steinen im Bauch?
Er muss ja noch was lernen dabei, während er ertrinkt.
Ja, ist brutal, was wir unseren Kindern zugestehen. Naja, wir müssen jetzt das Rätsel machen, weil ich habe ein bisschen Zeitdruck, Leute.
Das können wir tun.
So Leute, bevor wir ins Rätsel gehen, ganz kurzer Hinweis.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Also es ist ja so, wir sind Männer, uns wachsen Haare an Stellen, wo wir sie nicht immer wollen, vorrangig im Gesicht. Und deshalb rasieren wir uns. Und da könnte ich mal gerade was erzählen, beziehungsweise empfehlen, nämlich den Philips One Blade Pro Face and Body. Könnt ihr euch das selber mal angucken, philips.de/oneblade, und das Ding ist wirklich sensationell, denn das Ganze funktioniert nicht nur für Haare im Gesicht, sondern auch für Haare um und auf dem Körper, und diese zweiseitigen elektrischen Klingen bewegen sich 200 Mal pro Sekunde, Jochen, und ich habe das mal gerade ausgerechnet, das ist doppelt so schnell, als wenn sie sich nur 100 Mal pro Sekunde bewegen würden. Ja?
Also, das ist wichtig beim Rasieren und beim
Trimmen. Ist es wirklich. Trim, ja? Man kennt es wirklich, also gerade so die borstigen, harten Gesichtshaare. Man kennt das zum Beispiel, wenn auch der Rasierer nicht mehr voll Strom hat, dass der dann nicht mehr so richtig schneidet. Und du brauchst manchmal ein bisschen Power.
Ja, ich meine, Geschwindigkeit ist wichtig, aber vor allen Dingen ist auch Präzision wichtig, jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der große Styler und mache verrückte Figuren in meinem Gesicht, in meinem Bart. Ich bin eher so der Spießer. Ich trimme das so auf eine gewisse Länge, aber auch da merke ich, es muss trotzdem präzise sein. Die müssen alle gleich lang sein, die Haare. Sonst sieht das einfach scheiße aus. Und da ist der Philips OneBlade Pro Face and Body einfach ultra gut. Der hat einfach eine ultra gute Technik, die dafür sorgt, dass das einfach ja, dass es einfach Spaß macht, morgens vorm Spiegel zu stehen, dass man nicht zu lange da steht und trotzdem irgendwie, es ist gründlich, es ist sauber und vor allen Dingen, wenn man sich stylen möchte, das mache ich jetzt eigentlich nicht, aber wenn man zum Beispiel ein Oberlippenbart oder irgendwie Koteletten macht, die sehen einfach gut aus, die sehen exakt aus und die sehen nicht so, ja, rausgerissen aus, wenn ich mal so sagen soll. Also, ich kann es nur empfehlen, es ist ein gutes Teil.
Das ist einfach wirklich eine Klinge für den Bart, für den Körper und gleichzeitig auch für ganz präzise Konturen, wenn ihr da ganz klar irgendwie die Linien abrasieren wollt oder so. Wirklich super. Hat ein zweifaches Schutzsystem, Gleitbeschichtung, Wahnsinn. Vor allem keine Hautirritation, da der OneBlade Pro Face and Body nicht so nah an der Haut schneidet wie andere Klingen. Und die Haut bleibt komplett unversehrt und trotzdem ist er natürlich super gründlich, nass und trocken verwendbar. Ab April im Handel im Philips Online-Shop zum Beispiel und 99,99 €. Oder sagt man 99,99 €?
Ja, ne? 99,99 € unverbindliche Preisempfehlung, sagt man so, ne? Ja.
So sagt man das.
Viel Spaß.
Viel Spaß und gute Rasur.
Wir haben heute eine Frage von Dennis. Und zwar, was war 1992 für Unruhen auf den Philippinen verantwortlich, die letztlich 5 Menschen das Leben kosteten?
1992, das müssten wir doch wissen.
Die Unruhen auf den Philippinen.
Experten.
Ich war mal auf den Philippinen tatsächlich tauchen.
Tatsächlich? Tauchen?
Mhm. Was war für die Unruhen? Darf ich anfangen?
Ja.
Haschisch wurde verboten.
Nee.
Und das hat 5 Leuten das Leben gekostet?
Ja, bei Unruhen.
Ach so. Waren es Unruhen?
Ja.
Stand das in der?
Hat ja, so war ein Teil der Frage.
Ah ja, okay. Also 1992, was war denn so? 1992, da war ich 14. 1992, Ace of Base vielleicht. All that she wants, she's another baby, she's gone tomorrow. Vielleicht wurde dort etwas verboten.
Nein.
Unruhen. Hat es etwas mit einer Veranstaltung zu tun? Oder einer, ja. Wo Leute sich.
Im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne. Eine Veranstaltung. Es war ein Tag, an dem alle Filipinos irgendetwas eingefordert haben. So eine große Demonstration im Land.
Es geht in die richtige Richtung.
Okay, dann war es keine Demonstration, nehme ich an. Hat es etwas mit einer Wahl zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit Sport zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit Politik zu tun?
Nö.
Okay, also 1992 wurde etwas zugelassen.
Nee.
Im weitesten Sinne mit einer Veranstaltung. Hat es etwas mit Religion zu tun?
Nein.
Hat es etwas mit Protest zu tun?
Naja, es gab, ja. Gab ja Unruhen, also.
Also es gab Unruhen und das waren Proteste.
Ja.
Die haben die. Das heißt, die Leute haben, wer hat jetzt nochmal die Frage umformuliert, aber die sind gegen was auf die Straße gegangen.
Ja, kann man so sagen, ja.
Dieses, gegen was sie auf die Straße gegangen sind, ist im Prinzip auch das, was wir suchen, ja? Also was wollten die nicht 1992 auf den Philippinen? Nichts Politisches. Also dazu zähle ich dann auch sowas wie Gesetze oder sowas.
Ja.
dann kann es ja nur irgendwas, also wenn es nichts Politisches ist, was protestiert wird und kein Sport, was kann es denn dann sein, was die protestiert haben? Vielleicht irgendwas. Oh Gott.
Ist aber schwierig heute, glaube ich.
Wirklich schwierig. Was könnte das denn sein, was man, wie könnte man das denn eingrenzen? Also nicht politisch, nicht Sport. Ja, wie wäre es denn mit medizinisch?
Nee.
Übrigens, Fun Fact auf den Philippinen, als ich da tauchen war, da gab es in diesem Resort, wo ich war, eines Abends Fisch aus dem heißen Sand. Das bedeutet, die buddeln am Strand ein Riesenloch, schütten dann glühende Holzkohle rein, packen dann Fisch rein und lassen den für mehrere Stunden da drin, machen das Loch dann hinterher wieder auf und dann ist der durchgegart. Und was haben die für einen Fehler gemacht?
Vergessen, wo es verbuddelt war?
Nee, die Angestellten haben vergessen, die Plastikfolie abzumachen, ohne Scheiße. Dann machen sie das Loch auf, Plastik. Passiert nicht nur mir. So, jetzt zurück zum Rätsel. Hat es etwas mit Naturereignissen zu tun?
Nee.
Alter, dann haben wir doch alles durch. Dann können wir es nicht lösen.
Okay, aber irgendwas. Also das, was die protestiert haben, das gab es 1992 dann noch nicht auf den Philippinen. Also vor 1992.
Ihr fragt so ein bisschen in die komplett falsche Richtung. Also es gab es vorher noch nicht, ja. Das ist richtig. Hilft dir aber, glaube ich, nicht wirklich weiter.
Okay, was kann man denn noch protestieren?
Man protestiert.
Ja gut, vielleicht.
Runde Tischtennisplatte.
Ja, das wäre Medizin, habe ich ja schon gesagt, aber sowas wie ja, eine Fernsehsendung zum Beispiel. Irgendjemand hat was gesagt. Eine Karikatur oder ein Scherz oder irgend sowas.
Nee, auch nicht. Ich habe halt gerade kurz mit mir gehadert, ob ich sagen soll, dass das in die richtige Richtung, aber eigentlich geht das nicht wirklich in die richtige Richtung.
Im Prinzip sind alle Menschen von da an betroffen, also und erfahren irgendwie eine Änderung in ihrem Leben, sei es, keine Ahnung, Regeln.
Nee.
Okay. Können wir das schon mal ausschließen? Das ist gut. Das jetzt wissen. Ich bin aber auch ziemlich lost jetzt bei diesem Rätsel, muss ich
ganz ehrlich sagen. Ja, ich merke das schon. Ihr seid auch nicht ansatzweise in der richtigen Richtung. Ich überlege, glaube ich, ob ich einen Tipp geben soll. Ich gebe mal einen Tipp. Es hat mit einer Werbeaktion zu tun.
Aha.
Okay, also es wurde Werbung gemacht für ein Produkt und dieses Produkt war neu auf den Philippinen.
Nee, neu war das nicht.
Okay.
Ah, es wurde 1992 wurde für ein Produkt geworben, dass die Menschen, ich weiß es. Es ist ein westliches Produkt gewesen, was die Menschen dort aber ganz schön scheiße fanden. Sich dann dagegen auch nicht.
Okay.
Es war ein westliches Produkt, aber es ging nicht darum, ob sie scheiße fanden.
Aber sie fanden die Werbung dafür scheiße.
Nein. Also,
Jetzt bin ich dran.
Ja, geht aber in die falsche Richtung. Also du bist weiterhin dran, aber ich glaube, es bringt dich trotzdem in die falsche Richtung.
Was hast du nochmal gesagt, Eddie?
Ja, dass sie die Werbung scheiße fanden.
Okay.
Also sie fanden die Werbung scheiße, aber das war nicht das Problem für die,
ja,
für die Unruhen sozusagen.
Boah. Ich glaube fast, dass du besser bedient wärst, wenn ich dir sagen würde, nein, sie fanden nicht die Werbung selbst scheiße. Ja, ich ändere das Ja in ein Nein.
Mach du mal, Jochen.
Hattest du schon gefragt, Eddie, jetzt mal so unter uns, ob die das Produkt scheiße fanden? Das habe ich jetzt wieder vergessen.
Ja, das hattest du gefragt.
Das brauchen wir auch einmal pro
Rätsel. Aber gut, danke für die Antwort.
Nein, die fanden das Produkt nicht scheiße.
Okay. Es ging auch gar nicht um das Produkt. Das ist jetzt keine Frage. Also es
ist aber richtig. Es ging auch gar nicht wirklich ums Produkt.
Um was ging es denn dann? Um
Sie
was?
Haben viele Tipps gegeben.
Um was? Ja, um was ging es denn dann überhaupt? Dass es überhaupt möglich war, Werbung zu machen, weil es vorher gab es nie so Werbung, weil sie nämlich dafür irgendwelche Plätze reserviert, um Plakate anzukleben, die vorher und überall in den Städten waren Plakate und das wollten die nicht.
Das ist eine verdammt gute Idee, aber falsch. Also hier könnte ja sein, dass sie irgendwie in der Kirche plötzlich was angebracht haben und die Leute sich aufregen an unserer Kirche ist Werbung. Aber war es nicht, nee.
Also der Platz der Werbung spielt keine Rolle.
Es hat aber mit der Art und Weise zu tun, der geworben wurde.
Der Art und Weise, wie geworben wurde.
1992.
Tja, die Art und Weise, wie da gibt es natürlich 1 Million Möglichkeiten, wie geworben.
Ja, das ist das Problem, richtig.
Wie geworben werden kann.
Ach, da weiß ich doch eine, die es sein kann, wenn ich jetzt nur dran wäre.
Also, hat die Werbung... Das hatten wir in der Vergangenheit, gab es ja auch immer wieder Shitstorms mit Werbungen. Irgendwie die Message nicht gestimmt hat.
Ja, aber das war 1992, das war jetzt nicht die Shitstorm-Zeit wie heutzutage.
Ja gut.
Ich habe die Lösung.
Vielleicht haben die Werbung gemacht und das Produkt war nur in begrenzter Auflage und dann haben die sich um das Produkt geprügelt oder so.
Nee.
Ich möchte lösen. Na. Es war zum ersten Mal 1992, dass eine Frau ein Produkt beworben hat.
Nein, Alter.
Was denn?
Keine schlechte Idee, aber
1992.
Ja, das ist ein islamischer Staat. Oder?
Ist das so?
Ich meine, ja.
Ich weiß es nicht, aber so oder so kann ich sagen, dass es damit nichts zu tun hatte, mit Religion oder so.
Ach, stimmt, die hat ja Religion schon...
Okay, dann haben wir noch die Art der Werbung. Okay, war es Fernsehwerbung?
Okay, 88% sind Muslime. Okay.
Auch, ja, aber das auch ist nicht Fernsehen. Der entscheidende Teil.
Also es gab aber auch Fernsehwerbung. Und in dieser Werbung wurde was versprochen?
Ja, geht in die richtige Richtung, ja.
Es wurde was versprochen, was nicht gehalten wurde?
Geht auch in die richtige Richtung, aber genau den Teil brauche ich jetzt sehr präzise. Darum geht es nämlich.
Es wurde versprochen, dass jeder das Produkt bekommt, der oder die.
Ach, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich.
An Ausschreitungen teilnimmt.
Nee, überraschenderweise nicht.
Also. Okay. Was für Produkte können es denn sein? Man
alle.
Versprechen können ja zum Beispiel dieses Kondom ist besonders gut und es stellt sich raus, es hat einen Produktionsfehler. Nur mal so ins Blaue gesprochen und alle merken, scheiße, meine Frau ist schwanger. Das werde ich jetzt mal nicht antworten. Dann kann es ja sein, dass es ein Produkt gibt wie Sonnencreme.
Ja.
Aber wenn die Haut bestimmte Pigmente hat, wo man keine Sonne, wo die Sonnencreme nicht wirkt, zum Beispiel, was ich nicht weiß, ob das in Indonesien so ist, dann kann man ja auch sagen, hey, ihr habt mir versprochen, dass diese Sonnencreme wirkt, aber die wirkt gar nicht. Obwohl ich
könnte
nicht,
sein, ja.
Obwohl ich nicht weiß, ob die Sonnencreme rauchen. Was könnte es denn dann noch für ein Produkt sein? Ah! Es handelt sich um Haarfärbemittel.
What?
Und das Haarfärbemittel wurde versprochen, eure Haare werden damit blond und das passiert aber gar nicht. Handelt es sich um Haarfärbemittel?
Ich hab was.
Nein.
Ich glaube, ich hab was.
Ihr habt immer noch nicht wirklich raus, was die Werbeform ist, möchte ich nochmal als Tipp geben.
Die Werbung hat aufgerufen, sich irgendwo zu versammeln, so eine Art, wie nennt man das, Flashmob.
Jetzt
und dabei,
Werbung.
Sorry.
Und dabei kam es zu Massendings, wie heißt das hier? Zerquetschung.
Nee.
Okay, dann.
Also gute Idee, aber nee.
Ich bin raus.
Die Art der Werbung. Ja. Waren es Plakate? Oder meinst du die Art nicht
jetzt? Also ich müsste jetzt eigentlich sagen, ist der Teil ist irrelevant.
Okay. Aber ist ja kein Nein. Ne?
Die Art der Werbung. Ja, also von mir aus bist du weiterhin dran.
Die Art der Werbung.
Problem ist, wenn ich euch einen weiteren Tipp gebe, dann löse ich es schon fast.
Okay, dann noch kein Tipp. Ich löse es jetzt. Also die Art der Werbung. Was gibt es denn für unterschiedliche Arten von Werbung? Also man kann...
Okay, ich geb euch noch mal einen Tipp, ohne es direkt zu lösen. Ja?
Also mir.
Überlegt euch doch mal selber, wenn ihr von Firmen in der Vergangenheit angesprochen wurdet, irgendeine Art von Werbung zu machen, was die da so alles unter Umständen vorgeschlagen haben. So, mehr kann ich nicht als Tipp geben. Welche Arten und Weisen Werbung zu machen, haben die euch mal vorgeschlagen?
Die Arten Werbung zu machen?
Ja, für deren
Produkte zum Beispiel. Okay, die haben gesagt.
Okay, warte mal.
Ah, ich bin dran.
Du weißt es aber nicht, ich weiß es.
Aber ich bin jetzt unter Druck. Ich muss mal eben Arten zur Werbung.
Ich hab's, ich löse jetzt, Jochen.
Scheiße.
Sonst ist es umgekehrt. Ich glaube, letztes Mal war es umgekehrt, oder?
Ich löse jetzt.
Nee, letztes Mal hat er auch gewonnen. Deshalb werde ich jetzt mein Rederecht garantiert nicht abgeben. Arten zur Werbung. Die mussten es alle weiterempfehlen. Mann, ich bin so... Scheiße. Eddie, wenn du sie... Arten zur Werbung. Hat es was... hat es etwas mit so einem Schneeballsystem zu tun?
Nee.
Scheiße.
Ich löse. Es wurde dazu aufgerufen, etwas zu konsumieren. Also das war irgendein, wahrscheinlich Lebensmittel, und es wurde irgendwie gesagt, wenn man, oder noch besser, wenn man ganz viel davon zu sich nimmt, gewinnt man irgendwas. Oder in einem Deckel oder so ist was drin und du musst es, ja, wisst ihr, was ich meine? Du musst irgendwie 20 Duplos essen und dann kriegst du, also wie bei McDonald's, du isst was und dann kratzt du da dieses Monopoly und gewinnst was. Und dann haben sich einfach 5 Leute totgefressen an Big Macs, um das Auto zu gewinnen oder sowas.
Nein, aber ein Teil davon ist richtig.
What?
Also sie haben sich nicht totgefressen. Das hat nicht damit zu tun, dass sie zu viel irgendwie...
Aber das lassen wir doch jetzt nicht gelten, ne? Also ein Teil davon ist richtig. Das heißt, ich habe jetzt noch die Chance zu lösen.
Ja, wir haben beide noch die Chance zu lösen.
Okay, bin ich dran?
Ja.
Ein Teil davon ist richtig. Sie mussten etwas essen. Konsumieren. Ist der Teil richtig, wo sie etwas konsumieren mussten?
Nein.
Ja, komm, ich habe leider ein bisschen Zeitdruck. Du musst jetzt lösen.
Ich muss es. Also es war ein Gewinnspiel. Gewinnspiel von, habe ich ja glaube ich schon gesagt, nee, habe ich noch nicht gesagt, von Pepsi. Und das hieß Pepsi Number Fever. Und dort haben sie fälschlicherweise, man konnte, wie Eddie schon sagte, es gab so ein, im Deckel kann ein Preis sein. Ah. Und es gab einen Gewinn, der Hauptgewinn war 1 Million Pesos. Das ist mehr als das 20-fache des Jahreseinkommen bei philippinischem Mindestlohn. Die veröffentlichten einen Gewinncode, der dreistellig war und der 349 lautete. Es sollte 2 Flaschen geben, die diesen Code hatten und einen dazugehörigen Sicherheitscode.
Ich kann es mir vorstellen.
Statt 2 Flaschen.
Ja.
Haben sie 800.000 Flaschen mit dem richtigen Gewinncode produziert. Allerdings nicht mit dem Sicherheitscode. Das heißt, die waren ungültig und wären so oder so ungültig gewesen, weil du ja 1000 Seiten Kleingedrucktes hast bei diesen Gewinnspielen. Der theoretische Gesamtwert dieser Flaschen hätte bei 32 Milliarden US-Dollar gelegen. Als Pepsi den Fehler bemerkte, schloss man zunächst alle Gewinner ohne Sicherheitscode aus, änderte nach einem Ad-Hoc-Meeting jedoch den Kurs und bot den fälschlichen Siegern 500 Pesos, was rund 500.000 Menschen annahmen. Allerdings kam es auch zu Protesten, die teilweise nicht friedlich verliefen. Bei Handgranatenangriffen, da schließt sich der Kreis zu unseren Handgranaten, auf ein Pepsi-Lager und einen Truck kamen insgesamt 5 Menschen ums Leben, darunter ein Kind.
Alter.
Ein Gewinnspiel.
Ich finde, der Punkt geht an Eddie, der war am nächsten dran.
Aber
ich bin,
da kommt
ich bin so herzlich. Hey,
also ich aber will den Punkt gar nicht, weil das ist trotzdem noch weit weg, aber da muss er natürlich auch erstmal drauf kommen.
Dass ja, das ist sowas, wenn man es vielleicht mal gehört hat oder so. Ja, ein Gewinnspiel, ja, das nach hinten losgegangen ist.
Krass. Krass, krass.
Warte mal, ich muss den Bumper spielen, ne?
Und danke nochmal an Dennis für dieses schöne Rätsel.
Das war ein cooles Rätsel.
Hätte ich nicht drauf gekommen. Wir müssen uns ein bisschen sputen jetzt mit den Patreon-Fragen, weil ich habe wirklich ein bisschen Zeitdruck. Patreon.com/podcast ohne Namen sei hier mal kurz erwähnt, wenn ihr unseren Podcast supporten wollt und in den Genuss von einem werbefreien Podcast kommen wollt, der auch einen Tag vor dem offiziellen Release erscheint, dann schaut doch mal rein, da könnt ihr auch Fragen stellen. Und wir, wie ihr wisst, lesen immer ein paar am Ende jeder Folge vor. Außerdem haben wir auch Merch jetzt, Tassen, Shirts, Hoodies, bald kommt der zweite Drop. Also checkt mal Podcast ohne richtigen Namen.de. Da findet ihr unseren Shop. Das ist ganz, ganz cooler Kram. So, hast du Fragen schon rausgesucht, Jochen, oder?
Ich kann die Frage, ja, ich lese mal vor. Von Alex, hat Georg eigentlich sein Geld von dem gekündigten DSL-Vertrag bekommen?
Meine Mutter war das mit dem gekündigten DSL-Vertrag. Ah, ja. Und in der Tat, es war nicht komplett nachvollziehbar für die Telekom, glaube ich, war es bis 2003, wo diese Kündigung hätte erfolgt sein müssen. Aber ich glaube, 2007 oder 2008 haben sie dann angerechnet. Und wir haben tatsächlich für die ganzen, also nicht für die ganzen Jahre, wie gesagt, haben gefehlt, aber für fast die gesamte Zeit die Rückerstattung bekommen. Beziehungsweise, ich glaube, bekommen haben wir sie noch nicht, aber sie haben gesagt, dass sie uns das zurückerstatten werden. Ja.
Da gibt's okay, auch ein kleines Update bei mir. Ich habe ja, ja, übrigens diesen Telekom-Service, diesen Rechnerservice, ne? Da habe ich angerufen, habe gesagt, habe ich nicht bestellt, haben die mir sofort gekündigt und Geld zurückerstattet. Nur mal so am Rande, geht.
Okay. Lisa Brunsmichel, erst seit Februar Patreon und hat aber hier es direkt in die Show geschafft. Hallo ihr drei. Erstmal schöne Grüße aus Innsbruck. Mich würde interessieren, wie ihr zu Tattoos steht. Habt ihr selber welche oder habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, euch eins stechen zu lassen? Wenn ja, welches Motiv?
Für mich noch nie eine Überlegung wert gewesen, weiß ich nicht. Ich finde, Tattoos können wunderschön aussehen. Ich habe persönlich tatsächlich nicht das Bedürfnis und ich habe auch Angst, dass es im Alter dann total scheiße aussieht.
Aber ist das nicht sowieso bei dir gegeben?
Das stimmt. Ja, das stimmt. Man sieht halt im Alter total scheiße aus, ich weiß.
Okay. George? Also ich soll?
Du hast
ja, ich finde Tätowierungen eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich cool. Es gibt wirklich viele, oder was viele, einige, die sehr, sehr geil aussehen. Es gibt halt nur so ein paar Dinge, also so Gesichts- und Kopftätowierungen sind jetzt nicht unbedingt mein Fall. Also alles andere, finde ich, kommt immer drauf an, aber habe ich grundsätzlich nichts gegen.
Und hast du eins?
Ja. Ah. Das aber gerne mal überarbeitet werden dürfte irgendwann.
Kann man das überarbeiten?
Ja klar, ja, voll. Ich habe okay, kein Tattoo, aber ich habe schon häufiger mal mit dem Gedanken gespielt. Allerdings würde dann meine Mutter mich enterben und deshalb mache ich es nicht. Ich habe wirklich Schiss vor meiner Mutter in dem Fall. Die hasst Tattoos. Für die Generation meiner Mutter haben Tattoos nur Leute aus dem Knast und vielleicht noch Haar. Oh mein Gott.
Oh, eine Spinne? Alter, schon wieder eine Spinne?
In die Kammer kommt mein Sohn und meine Mutter rein. Ich habe mich gerade tot erschreckt. Seid ihr bescheuert? Was? Und nicht jetzt hier rein, um mir zu sagen, das Essen ist fertig. Willst du kurz Hallo sagen? Dann kannst du einmal.
Die Mama, jetzt
traust du dich nicht. Die, Mama, die Aufnahme unterbrechen. Ich habe gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Hier, hallo.
Essen ist fertig. Hallo.
Ja, kann ich. Ja, Mama, jetzt geh doch mal. Ich mache hier
Podcast. Bestell schöne Grüße von mir. Die mag mich. Schöne Grüße von mir.
Grüße. Ich bin auf Sendung.
Sag doch schöne Grüße vom Jochen.
Hört nicht auf, die redet immer noch weiter. Jetzt geh mal die Tür zu. Wieso hat die denn? Die hat den zweiten Schlüssel von Jochens Wohnung genommen.
Was?
Ich habe hier komplett damit gerechnet, hier ungestört zu sein. Und ich habe gerade auf einmal geht hier die Tür auf und ich denke so, Moment, Jochen kann es nicht sein, den sehe ich ja gerade per Webcam. Der ist doch am Arsch der Welt. Und ich habe gerade einen Herzinfarkt gekriegt, Leute.
Das finde ich Alter schön, Späte, dass deine Mutter den Zweitschlüssel von mal. Gut.
Alter Schwede, ja, wir haben zwei Schlüssel von eurer Mutter. Meine Mutter kommt einfach mit meinem Sohn an der Hand hier rein und sagt so, das Essen ist fertig. What the fuck?
Ja, weißt du Bescheid, dass du aufpassen musst, was du machst. Ja.
Alter Schwede, das glaube ich jetzt gerade nicht. Meine Mutter ist gerade zu Besuch übrigens, um uns hier ein bisschen zu helfen.
Mit wenn der Teufel, wenn man den Teufel nennt, ne, dann kommt er gerannt. Sehr schön.
Alter Schwede, so, wo war ich? Ich hatte gerade irgendwas gesagt.
Dass deine Mutter, dass du Angst vor deiner Mutter hast.
Das ist ja super lustig, das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe eben noch gesagt, ich habe Schiss vor meiner Mutter, auf einmal steht die hier.
Und du brichst fast zusammen.
Oh mein Gott, wie lustig ist das? Das fällt mir jetzt erst
auf. Wer von euch hat eben Gotteslästerung betrieben? Wer war das?
Ja,
das war
jetzt hätte ich sie ja direkt mal zu Tattoos befragen können. Jetzt ist sie gerade schon wieder, jetzt habe ich sie rausgeschmissen, jetzt ist sie weg. Sie ich habe überhaupt nicht die Connection mehr gemacht, weil ich so im Schock war. Na jedenfalls, ich habe ja Tattoos. Ich finde, es gibt Menschen, denen steht das unglaublich und die, da passt es. Ich mag aber auch irgendwie, ich mag nicht, dass das zu so einem Trend geworden ist, den halt jeder Lulli macht. Ich weiß, ich trete jetzt hier vielen auf den Fuß, weil es gibt ja gefühlt keinen 30-Jährigen, unter 30-Jährigen mehr, der kein Tattoo hat. Und ich finde, es ist so ein bisschen, es ist mir so ein bisschen zu sehr Trend geworden. Und ich bin dann immer so ein bisschen, wenn es alle machen, dann finde ich es schon auch nicht mehr so, finde ich nicht mehr so cool, auch wenn die Tattoos sich natürlich komplett unterscheiden. Was ich nicht so mag, ist, wenn so, wenn es nur so ein einzelnes Tribal oder so ist. Wenn dann, ich glaube, wenn dann, ich bin dann eher so der Typ, der findet es dann besser, wenn du dann Full Tattoo gehst. Also dann wirklich die Arme voll machen und deinen Körper zu einem Kunstwerk machen, als jetzt nur so, weiß ich nicht, einen Adler irgendwo hin oder so, dann sieht das so isoliert aus und dann finde ich, sieht das
gut aus. Die Adler-Tätowierung, die berühmten, beliebten. Ne?
Ja, gibt es ja tatsächlich.
Ach so, du warst ja wohl nicht, was ich von Frankfurt-Fans
gesehen habe. Eintracht-Fans und so.
Tatsächlich. Ich dachte, da andere Klientel, die sich Adler tätowieren lässt.
Ach so, ja, nee, okay, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich hatte wirklich an die, an den SGE-Adler gedacht. Aber ja, oder generell der Löwe ist ja auch sehr, sehr, oder chinesische Schriftzeichen. Grüße an Thomas Schanze. ich weiß nicht, ist, jeder natürlich, wie er es mag. Aber ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen reserviert gegen. Aber auch, ich glaube auch ein bisschen eifersüchtig, ehrlich gesagt, auf alle, die es sich einfach trauen, durchzuziehen. Ich habe es mich nie getraut. Ich habe auch immer gedacht, ich kann das nicht glaubwürdig rüberbringen. Weil ich sehe so lappenhaft aus und dann irgendwie ein crazy Tattoo, das ist dann irgendwie auch, weiß ich nicht. Aber ich habe nichts gegen Tattoos auf jeden Fall.
Ich suche gerade noch eine Frage. Glaubt ihr an Gott?
Ja, haben wir gerade quasi schon als Thema gehabt.
Genau.
Ein bisschen ausgeschlossen.
Von Gott habe ich alle meine Talente gekriegt.
So, aber das ist jetzt auch schon final nochmal geklärt. Wie steht ihr zu Gesellschaftsspielen? Fragt Rochen, Dominikus und Georg Aal. Geil oder kein Bock drauf? Mit der Familie oder Freunden?
Haben wir schon mal gehabt, glaube ich, in ähnlicher Form, ne?
Ich mag schon. Gesellschaftsspiele. Also es kommt natürlich drauf an, welches, aber ich mag Siedler von
Katan. Kommt auf die Gesellschaft an, vor allen Dingen erster
Linie. Ja, Carcassonne, ich mag Kartenspiele.
Ist das eigentlich gerade wieder so ein bisschen...
Spielt Rummy Cup auch.
In der letzten Zeit wieder ein bisschen geboomt, diese Gesellschaftsbrettspielgeschichten?
Ich glaube schon, weil man halt zu Hause hockt und gerade wenn man Kinder hat und sowas, willst du machen, kannst du nicht den ganzen Tag glotzen. Musst du ja irgendwie entertainen. Also bei uns ist es zumindest so, dass dann Gesellschaftsspiele doch sehr gerne gesehen werden.
Ja, ich würde sagen, die nächsten Fragen machen wir, die weitere Fragen machen wir in der nächsten.
Ja, ich muss jetzt los, offensichtlich gibt es auch noch Essen,
ja.
Wie ihr gerade gehört habt. Also da muss ich jetzt hin, sonst schimpft meine Mama.
Weißt du, was es gibt?
Nee, ich weiß auch vor allen Dingen, dass ich keine Zeit habe, weil ich jetzt los muss.
Okay.
Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Das war's mit Podcast ohne richtigen Namen, Folge 118.
Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören und guten Hunger.
Tschö.
Tschüss. Tschö.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.